1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen bei einer Folge Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein.
Wenn nicht sogar die Folge. Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder auf einem russischen Atomboot, 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Kurz vor Malle.
Vor Malle?
Ja.
Heute ja, ich habe noch nicht auf den Plan geguckt heute.
Ich glaube, wir sind bei Malle. Schön ein bisschen Sangria saufen.
Wunderbar. Ballermann 20. Man hat Platz. Obwohl, hat man da Platz? Ich glaube, da hat man gerade überhaupt gar keinen Platz, oder?
Mallorca? Die Einheimischen wundern sich, dass am Strand kein Deutsch gesprochen wird, von daher.
Ist das so?
Es ist tatsächlich so.
Ich dachte, es geht jetzt wieder voll los mit Sommerurlaub und so. Also zumindest die letzten ein, zwei Monate.
Ja, inzwischen. Einige sind ja schon wieder verreist. Naja. Wir widmen uns heute mal dem Thema Videospiele. Ein kleiner Shoutout an Svensson vom Generation Daddeln Podcast. Ihr habt lange gewartet. Ihr wart sehr geduldig. Danken euch dafür. An dieser Stelle auch ein Dank für alle, an alle Zuhörer bis jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, es hat ganz gut angefangen, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall. Also
wir können glücklicher nicht sein, sagen wir es so.
Selbst wenn es nur drei sind. Egal.
Egal.
Hauptsache, jemand hört uns.
Frank, was sind eigentlich Videospiele?
Samuel, ich bin so froh, dass du mich fragst. Videospiel ist ein elektronisches Spiel, das durch Interaktion mit einer Benutzeroberfläche visuelles Feedback auf einem Videobildschirm, meist einem Fernsehgerät oder Computermonitor, generiert.
Wow, erzähl mir doch mehr.
Also Videospiele, jeder kennt sie. Also heutzutage wächst ja schon fast jeder damit einfach gezwungenermaßen auf. Es ist immer um einen herum inzwischen, aber es hat angefangen mit dem, also wirklich dem simpelsten Scheiß überhaupt. Das kann man heutzutage gar nicht mehr so wirklich. Wenn du das heute einem Kind zeigen würdest, was damals als Videospiel durchging, 1958, als Tennis for Two entwickelt wurde von einem amerikanischen Physiker, am Brookhaven National Laboratory wurde das entwickelt, also in einem Labor.
Ja.
Es gab nicht mal eine eigene Firma für Videospiele oder sowas.
Ja, es war mehr oder weniger halt ein Zufall, ein experimenteller.
Genau.
Oh, es sieht ja aus wie Tennis.
No, da könnte man was draus machen.
Ich gehe auf die Technik danach nochmal ein bisschen ein.
Genau, das war auf jeden Fall, also ja. Tennis for Two 1958 war tatsächlich so der Anfang. Und
erste Multiplayer-Game tatsächlich.
Richtig, es hat direkt angefangen. Ne? Ja. Es hat direkt angefangen mit Multiplayer. Was schon ziemlich interessant ist, ne? Weil heutzutage ist der lokale Multiplayer ist heutzutage halt schon echt ein bisschen tot.
Auf jeden Fall, leider.
Was super schade ist.
Leider, ja.
Es geht halt alles auf Online-Multiplayer. Ich meine, gut, man muss mit der Zeit gehen, ne? Das war halt, also wie gesagt, 58, dann 62 kam dann Space War raus. Auf einem DEC PDP-1 Minicomputer an der Massachusetts Institute of Technology, also MIT.
Ja.
Auch wieder an einem technischen, an der Universität, weißt du, an einem Institut. Das war jetzt nichts, wo man jetzt direkt gedacht hat, hey, wir machen jetzt Entertainment, sondern wir gucken mal, wie weit wir gehen können und was wir alles machen können. Also ich meine, zu den technischen Sachen, da hast du auf jeden Fall noch viel mehr Details, was das angeht.
Zu den grafischen auf jeden Fall, zu der grafischen Entwicklung.
Die ja auch Sprünge gemacht hat.
Man mag es sich nicht vorstellen. Aber
allein der Sprung in 3D war ja auch revolutionär. Dann hat es tatsächlich ziemlich lange gedauert, also im Vergleich. Nämlich fast 10 Jahre, dann kam die Magnavox Odyssey raus. Das war die erste Spielekonsole.
Die legendäre Magnavox.
Ja. Also der Name ist schon epic, ne? Magnavox Odyssey. Das hat schon was Episches.
Nicht so wie PlayStation.
Ja, PlayStation wurde ja dann richtig schnell ein Franchise. Oder
ja.
War es quasi schon von Anfang an.
Absolut.
So konnte man, glaube ich, dann auf den Namen besser aufbauen. Aber gerade am Anfang brauchtest du halt wirklich irgendwas, was peppt.
Ja.
Irgendwas, was halt richtig reinknallt.
Die Leute müssen Bock drauf haben, ja, ne?
Natürlich.
Ich meine, das war was komplett Neues. Das gab es vorher noch nie.
Mach es bunt.
Das musst du dir überlegen, ne? 1973 kamen die nach Deutschland für 398 D-Mark.
Naja, das war verdammt viel Geld damals.
Das ist ein Arsch voll Geld. Also, fast 400 Mark 1973. Also, da hast du eine Anzahlung fürs Auto gemacht eigentlich für, ne?
73?
Mhm.
Okay, ja.
Das ist schon, es ist A, schon länger her und B, ist halt das Geld damals, das war damals einfach noch viel
hatte
mehr
wert.
Hatte
ja niemand auch einen Rechner zu Hause.
Richtig. Also
in der Zeit hatten das wirklich wenige.
Für was halt auch, ne?
Ja, die meisten hatten es auf der Arbeit halt als Mainframe-Computer oder sowas. Mhm. Das war ja so die Zeit, da hattest du im Prinzip nur Terminals.
Ja.
Ja, da lief dann in der Firma irgendwo im riesen Serverraum ein großer Computer und da haben wir alle zugegriffen.
Ja.
Also so ein zentralisiertes System war das, so Mainframe-Dinger. Aber ja, mit heute sowieso nicht zu vergleichen.
Natürlich
aber so,
nicht.
Geschweige denn von einer eigenen Computereinheit zu Hause,
ja,
dediziert sozusagen, war überhaupt nicht dran zu denken. Also
eben
nicht ohne das gewisse Etwa.
Richtig.
Etwas so, ja.
Vor allem hattest du ja auch nicht so eine Benutzeroberfläche wie heute jetzt Windows oder iOS oder sowas, weißt du, dass du das halt als Laie quasi relativ problemfrei bedienen kannst. Da musstest du halt noch Befehle schreiben. Was soll der Computer jetzt machen? Und das musst du halt auch erstmal können.
Das ist aber auch Gewohnheit.
Absolut, ja klar.
Das ist Gewohnheit, ja.
Klar, aber das war damals halt ein Wissen, das wollten sich halt die große Masse nicht aneignen.
Gerade auch, weil es so neu war.
Richtig.
Ja, es waren dann ja tatsächlich dann, also nach später verschoben, so ein kleines bisschen nach später verschoben, auch eher so die Jüngeren,
mhm,
die dadurch halt wirklich angefangen haben zu experimentieren und so weiter.
Ja.
Mal geschweige denn davon, dass, keine Ahnung, Steve Jobs und so weiter.
Ja, natürlich.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr, aber das waren selbst sehr junge Leute zu der Zeit.
Ja.
Muss man sagen.
Ich meine, die Leute...
Das war dominiert davon.
Die Leute waren früher skeptisch, als Waschmaschinen rauskamen, die kein Guckloch hatten quasi.
Ja.
Die waren dem gegenüber skeptisch. Also und dann sollen sie sich einen Computer für zu Hause kaufen. Also,
lächerlich halt, ne?
Wozu? Macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Aber wie gesagt, dann in den 70ern ging's los, dann wurde das halt wirklich als Spielekonsole beworben und verkauft.
Mhm.
Also auch revolutionär.
Ja.
Dann ist natürlich die Größen Atari und Nintendo sind damals dann halt eingestiegen. Nintendo war vorher ja ein Hersteller für Spielkarten.
Ja, ja.
Und sowas, für so Sammelspielkarten und so ein Shit. Und dann haben die zwei Firmen vor allem, die haben sich halt wirklich, die haben die Nase im richtigen Moment hochgehoben und haben mal geguckt, wohin weht der Wind. Alles klar, da steigen wir ein und haben das einfach nur dominiert für 10 Jahre lang.
Ja, das war dann die Zeit der Cartridge Games.
Genau.
Wo es dann losging, dass es gab ja tausende Anbieter, die Spielekonsolen oder etwas, das man heute dazu sagen würde, auf den Markt gebracht haben, aber das war so unglaublich viel Holz, das da unterwegs war, von verschiedensten Elektronikfirmen halt einfach. Aber die hatten halt größtenteils alle zwei Probleme, ganz wenig Leistung und viel zu wenig Spiele. Und der Anspruch, der grafische Anspruch war halt auch miserabel.
Das stimmt,
Der Anspruch war miserabel, der Zeit, weil es nichts anderes gab.
Richtig.
Aber so, dass die mit der Zeit gegangen wären oder so, war halt nicht so wirklich vorhanden bei den meisten. Da war das mehr so, ja, dabei sein ist alles. Wir versuchen jetzt auch mal, wie die ganzen Roller-Startups in Frankfurt.
Ja, ja.
5 Roller, ja, stehen da. Alle sind von einer, also diese E-Scooter.
Alles von einer verschiedenen Firma.
Alle von einer verschiedenen Firma.
Ja.
Ja. Und alle benutzen dasselbe System dahinter. Alle. Weißt du?
Ja.
Es ist nur, alle sind aufgestiegen und einer bleibt dann halt hängen. Und der
Richtig.
Kommt dann halt in die, was weiß ich, Google Maps App oder sonst irgendwas.
Genau.
So läuft's halt. Das sind halt diese Multi-Startups, die halt eine einfache Basis haben und so. Aber genau so kann man sich's vorstellen eigentlich.
Richtig. Das war dann ja halt auch die Zeit, ne, 1983 ungefähr war das dann, da war dann der erste große Zusammenbruch der Videospielbranche, weil eben einfach zu viel Scheiß auf dem Markt war. Es gab viel zu übersättigt. Es gab einfach viel zu, und die Leistung ging halt erstmal auch nicht hoch. Es wurde erstmal so nicht wirklich weiter dran geforscht, in Anführungszeichen, weil es hat ja dann erstmal gereicht. Man konnte ja jetzt erstmal ein bisschen Geld rausziehen. Wir warten jetzt einfach mal kurz. Und dann kommt Nintendo wieder um die Ecke und sagt, hallo, hier haben wir das Nintendo Entertainment System. Viel Spaß damit, gebt uns euer Geld. Und es hat funktioniert. Die haben halt auch wieder dominiert. Und ab dann lief's wieder, weil Nintendo dann natürlich auch sehr viele Exklusivtitel einfach für sich behalten hat. Und nicht jeder Depp kam dann auf die NES. Also da konnte halt nicht jeder dann mal eben dafür seinen eigenen Scheiß programmieren und raushauen.
Ja, das stimmt, ja.
Die haben dann mit halt auch den Codes, haben die das auch wieder revolutioniert, dass man das nicht so einfach umschreiben kann oder so. Und bis in die 90er rein ging es dann halt wirklich Nintendo Atari.
Nochmal kurz zu dem Umschreiben-Ding.
Mhm.
Ich glaube, das lag auch größtenteils daran, dass das halt einfach proprietäre Cartridges halt, wie gesagt, waren.
Ja.
Und dass die konntest du schon umschreiben. Das Problem war halt, du brauchtest halt die Hardware, um den Scheiß umschreiben zu können.
Genau,
weißt du, du musst es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise reverse-engineeren, um rauszufinden, wie das überhaupt geschrieben worden ist, weil das wird ja jetzt nicht bei Nintendo im Impressum gestanden haben. Paar 80. Ich glaube, es ist ja weniger.
Bezweifle.
Deswegen, ich glaube, das lag auch größtenteils daran.
Natürlich, absolut. Absolut. Und dann gab's, ab den 90ern ging's dann natürlich voll ab. Da hat sich die Technik weiterentwickelt, da haben haben andere Firmen dann natürlich auch mal Wind von gekriegt. Und dann ging's los. Also ab 94 ging's los mit der PlayStation. Sega ging dann ab mit der Sega Saturn. 96 kam dann die Nintendo 64 rein. 98 kam der Game Boy Pocket raus. Natürlich vorher mit dem Original Game Boy auch schon alles gezockt, was geht.
Sega war 16-Bit-Ära.
Ja.
Da ging's dann richtig ab.
Dann auch also die
höhere Pixeldichte.
Die Dreamcast in 98, die war ja auch noch ziemlich lange aktiv.
Ja.
Und ab den 2000ern dann halt die Sony PlayStation, die Xbox von Microsoft kam dann und von Nintendo die GameCube. Das hat so eigentlich so richtig den Konsolenkrieg losgetreten. Ab dann waren es nur noch die drei, so wirklich die Marktführer waren, was das angeht. Und dann ging es halt los.
Ja, es wurden halt alle Leute, die andere Systeme hatten, literally abgeworben.
Ja.
Sozusagen, weil es ging, also du bist nicht mehr dran vorbeigekommen. Ja? Alle deine Freunde hatten dann irgendwann mal so ein neueres System.
Ja.
Wo dann halt auch wirklich die neuen Spiele waren und so. Ich meine, alle gehen mit der Zeit. Auch damals sind alle mit der Zeit gegangen.
Natürlich, neu ist immer besser.
Das ist wie heute Windows und Apple. Es sind einfach Ökosysteme.
Ja.
Das eine ist ein bisschen offener, das andere nicht so. Wenn du einmal in diesem Apple-Ökosystem gefangen bist, kommst du halt nicht mehr raus. Und so ungefähr ist das mit Konsolen halt auch.
Mhm.
Heute ist es dann der PSN-Account oder der Xbox Live-Account, wo dann deine ganzen Achievements drin sind, deine Erfolge, was weiß ich. Dieser ganze Kram, diese Bindung halt einfach, die wurde halt, der Grundstein dafür wurde halt da gelegt, sag ich mal.
Genau.
Dass es darauf hinauslief, dich für ein Ökosystem zu entscheiden, worauf du jetzt zockst, wenn es jetzt nicht gerade PC ist, was ja zu der Zeit auch war. Es war.
Ja. Deswegen, absolut.
Also es war zu der Zeit gegeben, wollte ich damit sagen.
Absolut. Ich meine, wir sind ja heute genauso weit. Also jetzt haben wir den Ende diesen Jahres kommt jetzt PlayStation 5, die neue Xbox raus und Nintendo hat sich zurückgezogen aus dem primären Konsolenkrieg.
Kleines Statement dazu.
Ja?
Was wird's bei dir?
Bei mir wird es tatsächlich die Xbox.
Nach langen Jahren hat sich der Frank dafür entschieden, sich eine Xbox zuzulegen.
Ich war zu der 360er-Zeit war ich Xbox-Vertreter. Dann hatte meine 360 den vierten Ring of Death. Und
das ist natürlich scheiße.
Microsoft hat mir gesagt, ja, jetzt kostet die Reparatur 170 Euro.
Hm.
Und da habe ich gesagt, ich lege noch einen Fuffi drauf und hole mir die PlayStation 3, leckt mich am Arsch.
Ja, basically.
Und seitdem bin ich PlayStation-Zocker gewesen. Aber jetzt einfach die neue Generation, also für mich, meine Meinung ist da einfach, dass das Design der neuen Xbox einfach logischer ist. Es macht mehr Sinn, allein durch die Lüftung, durch die Bauart. Es macht für mich mehr Sinn, die zu holen, vor allen Dingen halt auch dadurch, dass ich sehr viel am PC jetzt auch zocke.
Ja.
Und es quasi in der Zukunft so in der Art keine Xbox-Spiele geben wird, sondern du holst dir ein GameCube dann quasi oder holst dir das Spiel und kannst es auf der Xbox spielen und halt auch auf dem PC. Das ist halt, die hauen direkt einfach mal Crossplay rein, direkt als Fundament.
Wenn es denn so in der Form kommt. Ich bin da jetzt nicht so informiert, aber
das
gab schon
wieder.
Öfter das Konzept. Ich sag nur Android und Windows zum Beispiel, ne? Dass da im Prinzip zumindest die, es gibt einen App-Support, keine Frage, in Windows. Ja, es gibt ja den Store und so weiter. Aber es gab mal lange Zeit so Gerüchte, meine ich mich zu erinnern, in der Ausbildung war das noch. Da wurde immer spekuliert, dass sogar mal angekündigt, dass du nativ, also ohne jetzt einen Emulator oder so, Android-Apps auf deinem Windows-Rechner laufen lassen kannst.
Ach was.
Funktioniert auch bis heute nicht.
Natürlich
also
nicht.
Wie gesagt,
das wird auch nie funktionieren.
Microsoft ist da immer so ein bisschen die Blindschleiche unter den Innovationen, aber kommt immer drauf an.
Es ist halt, naja gut, also wie gesagt, da muss man gucken, aber allein wie gesagt, vom Design her macht's für mich mehr Sinn. Weißt du, ich habe einfach keine Lust, dass es jetzt wie bei der PS4 ist. Du hast die 2 Jahre lang und danach klingt die einfach wie ein alter Dieselmotor.
Es ist so.
Die Lüftung ist einfach miserabel.
Du musst erst mal mit so einer Glühkerze, wie so einem alten Deutz-Traktor, musst du dir erst mal vorglühen. So 15 Minuten geschlagene.
Und dann
darfst du ankurbeln.
Und dann Kette ziehen.
Und dann gibt's erst mal 8 Stunden Update. Geil.
It's funny, because it's true.
Bei 400 Watt die Stunde. Nice.
So, ist halt wirklich so, das Ding ist so unfassbar laut und dann schaue ich mir die Xbox One an, die heute immer noch bei einem Kollegen läuft, wie, ja, wie sonst, es schnurrt wie ein Kätzchen, weißt du? Und frage ich mich einfach, ja, okay.
Ey, das ist wie bei CPUs, es gibt Montagsmodelle oder Sonntagsmodelle, je nachdem, wie man es sehen will. Ja. Es gibt immer welche, die kannst du weiter treiben als andere.
Richtig, ja.
Und gerade bei so Massenproduktion, ey, da ist halt jede hundertste Grütze. Es geht nicht anders. Irgendwo ist da immer der Haken. Ja. Bei Autos haben sie es zum Glück halbwegs in den Griff gebracht, aber selbst da ist es so. Ja. Sonst wird es keine scheiß Werkstätten geben, wenn alle Autos 30 Jahre halten.
Ja, dich muss ich nicht fragen, was es bei dir wird, weil du bist PC-Gamer, du musst dir keine Konsole holen. Ja, konsolentechnisch
bin ich da vollkommen raus seit der Xbox 360, auf der ich tatsächlich nur GTA 5 gespielt habe. Das war alles. Das habe ich auch sehr genossen, die Zeit, so, aber... Nee, Konsolen haben bei mir relativ früh aufgehört und wurden durch den PC ersetzt.
Ja.
Zu fast 100%. Wenn man jetzt die PS wieder mal wegnimmt, die ganz selten nochmal ausgepackt wird, aber nur, weil ich ihr so ein bisschen neues Leben eingehaucht habe, auf gewisse Tricks, gewisse Art und Weise. Aber ansonsten, nein.
Ich war halt früher schon ein Konsolenkind. Ich hatte auch relativ früh, will ich mal behaupten, wenn man das jetzt mal in der Zeit betrachtet, hatte ich auch einen PC. Der hatte aber bei mir nie so die Leistung, dass ich darauf hätte zocken können, so großartig. Deswegen war es bei mir dann, bei mir hat es konsolenmäßig mit der GameCube angefangen. Also die ich selbst hatte.
Ja.
Ein damaliger Schulfreund hatte eine PlayStation 1, ne, da war man immer da und hat, keine Ahnung, Tekken 2 gespielt oder sowas. Aber bei mir war es halt die GameCube, die halt einfach perfekt war für halt lokale Multiplayer, ne, die seit langem mal wieder eine Konsole.
Hatte die nicht nativ, also standardmäßig vier Player-Ports?
Vier Player-Ports, der Shit einfach. Dann halt so Spiele wie alle Mario-Sachen, Mario Party, Mario Kart, Super Smash Bros. Etc. Das ist halt der perfekte Couch-Multiplayer. Naja. Was Besseres gibt es nicht. Einfach, bis heute bin ich der Überzeugung, außer Halo vielleicht. Aber ansonsten, ich meine, die Xbox hatte ja auch vier Player-Ports. Die Nintendo 64 hatte, meine ich, auch vier Player-Ports.
Ja, stimmt, ja.
Aber die haben das nicht, also wie gesagt...
Bei der PlayStation kam es drauf an, glaube ich, welche du hast.
Nee, da hattest du nur zwei.
Ja, es gab auch die PlayStation Fat, die gab es auch. Also PlayStation 2 Fat.
Ja.
Ich glaube, die hatte vier Anschlüsse, bin ich mir relativ sicher. Oder ein Memory Port mehr oder so eine Kacke. War auch so eine Scheiße, diese hässlichen Memory Ports. Memory Cards. Einfach nur...
Einfach zum Kotzen die Dinger gewesen.
Das hat mich da schon genervt. Das war tatsächlich die Memory Card war der Untergang der PS Vita. Er war der Untergang, weil die Dinger viel zu teuer waren. Die haben nämlich diese Speicherkarten nicht mitverkauft, wenn du eine PS Vita gekauft hast.
Ja.
Brauchst du aber Speicherplatz, wenn du jetzt diese Karten nicht hast, sondern die das aus dem Store runterladen willst, wo die Reise ja hingehen sollte mit der PSP Go. Okay. Falls du dich an die noch erinnerst, die man schieben konnte.
Nee,
die hatte nämlich gar keinen Kartenplatz, hatte die gar nicht. Die war komplett online.
Das war nur,
hatte aber zu wenig Speicherplatz. Konntest du immer nur zwei Spiele machen. Also zwei Spiele runterladen, ja. Das war halt, wow, vielen Dank. Soll ich jetzt, weißt du?
Auch wieder so
ohne ein Ding, eine SIM-Karte irgendwo rumrennen und mir dann zu Hause darf ich mir das neue Spiel dann auch ersetzen durch ein anderes.
Auch wieder so ein Ding, ne? Die neue PlayStation soll auch eine Digital Version geben, die keinen CD-Port hat.
Ja, also keine Scheiße.
Das ist doch behindert.
Ja.
Also,
was ich sagen wollte, bei der PS Vita ist es halt genau dasselbe. Die haben nicht diese Memory Cards, die man braucht. Die hat keinen festen internen Speicher. So.
Ja.
Die Memory Cards musstest du dazu kaufen und die kosten Fuffi. Für 8 GB oder so. Nur weil da PlayStation draufsteht und Sony und schieß mich tot.
Natürlich, und du konntest auch keine Scandisk reinpacken.
Richtig,
oder sowas,
und deswegen hast du dir dreimal überlegt, ob du dir überhaupt ein neues Spiel kaufst.
Weißt dumm du, eigentlich,
kaufe ich mir jetzt du warst immer vor der Wahl, kaufe ich mir jetzt ein Spiel für 39,99 €?
Ja.
So. Oder 49,99 €, je nachdem, in welcher Zeit wir die PS wieder gerade betrachten.
Ja.
Oder kaufe ich mir jetzt eine Speicherkarte und kaufe mir das online, im Zweifel mit 5% Rabatt irgendwo, ja, aber du weißt, was ich meine. Klar. Du musstest dich immer entscheiden zwischen den beiden Sachen. Meiner Meinung nach ist das der Untergang gewesen von dem Ding.
Das ist auch ziemlich...
Weil das Ding war cool, das war seiner Zeit voraus.
Das ist halt voll dumm, dass du dich entscheiden musst, weißt du, das macht doch aus dem wirtschaftlichen... Gesichtspunkt überhaupt keinen Sinn.
Überhaupt nicht.
Wie dumm.
Null.
Wie unglaublich dumm eigentlich.
Jeder DS, jeder Nintendo Dual Screen hatte zu der Zeit einen eigenen Speicher.
Ja.
Wo du, ne?
Stimmt.
Also der DS Lite, nee, Quatsch, hatte der?
Es gibt so viele DS-Versionen.
Aber ab dem 3DS bin ich mir sicher, auf jeden Fall, dass es dann da so war.
Es gibt so viele DS-Versionen. Ich komme da nicht mehr hinterher, wirklich nicht.
Ja, was gibt's denn? Es gibt den DS, es gibt den
3DS.
DS Lite, es gibt den 3, nee, dann gab's den DS, DS Lite,
3DS, keine Ahnung.
Wahrscheinlich gab es nur noch ein DS Max oder so dazwischen, weil es gibt nämlich ein 3DS und ein 3DS Max.
Und es gab auch noch ein 2DS, der dann halt...
2DS?
Ja, der war nicht klappbar. Also der war immer aufgeklappt, meine ich noch zu wissen, und der hatte und der hatte keine 3D-Funktion. Aber du konntest 3D-Spiele darauf spielen.
Scheiße, also nur halt das ist ohne doch den der Effekt. Sinn eines DS, dass du ihn zuklappen kannst.
Ja, also, ja, dass er halt dadurch extrem portabel wird.
Ist ja kacke.
Ich verstehe es auch nicht. Aber ich meine, die haben auch den Gameboy Micro rausgebracht, was so groß ist, nicht mal so groß ist wie ein kleines Snickers-Riegel. Das ist
der schlechteste Gameboy, den die je produziert haben.
Voll für einen Arsch einfach.
Ich hatte den mal in der Hand tatsächlich. Der ist sogar unhandlich.
Ja, ich weiß.
Weil der so gebogen ist.
Richtig.
Der ist nicht mal ergodynamisch nice so. Ergodynamisch nice so.
Ja.
Es ist einfach nur scheiße.
Es ist richtig für einen Arsch.
Da habe ich das Gefühl, als hätte ich ein Nokia N-Gage in der Hand.
Oh.
Kennst du noch das N-Gage?
The most ugliest thing ever produced.
It's a phone with a special feature.
Fuck off. So ein hässliches Scheißding. Aber das ist auch so ein Ding, ne? diese speziellen Handys, ne? Die wurden dir auch immer in Videospielen oder in Musikvideos reingedrückt. Ne? Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, natürlich.
Ist so die 2000er Musik so mit Fergie und sowas. Die hatten alle in ihren Videos dann irgendein Handy von irgendwem. Da hatte dann
Justin Timberlake einfach mal das Apple-Logo am
Ohr. Ja,
so
ganz zufällig. Ne?
Das ist heute immer noch so.
Und ich erinnere mich noch dran, das war von das T-Mobile Kick. Das war
dieses Flip-Handy, dieses quadratische Flip-Handy zum Drehen.
Das wurde dir in Tony Hawk Project 8 angedreht.
Natürlich, das war nämlich dieses halbe Kamera-Handy-Ding. Ne?
Das war das Ding, was dein Charakter hatte und wo du dann immer angeschrieben wurdest und deine Sponsorships und so verwalten konntest.
Hast du auch deinen Rank gesehen.
Richtig, genau.
Ob du schon in den Project 8 bist.
Und übrigens, willst du dir nicht vielleicht das Telefon kaufen, wenn du schon 60 Euro für das Spiel hingelegt hast?
Da stand auch Nokia drin.
Ja, das war...
Ja,
das ist schon, naja. Das ist schon krass, dass die dir über andere Medien dann versuchen, sowas aufzudrücken. Ja gut, es wird halt gesponsert, ne? Ist halt auch Money, Money, Money.
Ja, gerade im Skate-Bereich.
Natürlich.
Guck dir Tony Hawks an. Was wär denn Tony Hawks ohne Sponsorings?
Stimmt.
Und ohne Markendecks?
Das fand ich sowas auch cool.
Ja, natürlich.
Also ich fand Project 8 generell ziemlich cool, weil wegen dieser Slow-Motion-Funktion und du konntest, wenn du die... Project 8 war, glaube ich, eines der ersten Tony Hawks, wo du tatsächlich mal, wenn du die Schwierigkeit hoch genug gestellt hast, dann war das Gameplay schon fast ein bisschen realistischer, weil du konntest nicht mehr 30 Meter hoch springen.
Ehrlich?
War das so? Ziemlich geil.
Ich hab's nur auf der PSP gespielt.
Wenn du dann noch diesen Slow-Mo-Modus angemacht hast, da konntest du halt richtig kleine, realistische
Spots
machen.
Do your own trick.
Das war ziemlich geil.
Das war doch diese Do-Your-Own-Trick-Funktion. Genau. Die war der Hammer. Da kannst du deine eigenen Tricks halt einfach machen, deine Aerials.
Das war quasi, cool. Also ich würde mal fast behaupten, Skate ist quasi nur von diesem Modus her entstanden, weil das ist
ja, schon.
So, hey, wie wär's, wenn wir aus diesen 3 Sekunden Slow-Motion einfach ein Spiel machen? Scheiße, Mann, du bist genial! Gib ihm Tausende von Dollar. Let's go. Und jetzt,
Tausende.
Jetzt pfeift EA da drauf. Wir wollen alle ein Skate 4. Alle. Oder ein Skate HD Remaster. Das
kommt doch.
Irgendwas.
War da nicht was?
Ach, EA, das ist es ja. EA, weißt du, American Devil. Die sagen viel zum Schluss. Und am Ende des Tages ist es nur DLC.
EA, Evil Americans.
Ja, das ist halt American Devil. Die sind halt einfach böse.
Ja, das ist wohl wahr. Aber EA ist halt von der Firmenpolitik halt miserabel gemacht worden, muss man auch sagen, von der Führung.
Aber ja.
Trotzdem, ja.
Ja.
Ähnlich wie bei Ubisoft.
Oh.
Aber gut.
Ich habe mir auch noch ein bisschen was rausgesucht über so eins meiner Lieblingsthemen von was Videospiele angeht, und zwar die Arcade.
Arcade ist super cool.
Arcade ist der absolute Shit. Der absolute Shit. Der Begriff Spielhalle ist heute leider halt echt ein bisschen versaut, weil unter Spielhalle versteht man heute eigentlich hier so...
Die Spielhölle.
Spielhölle, ja. Das ist irgendein Dude, der gleichzeitig in 3 Maschinen mit 5 Euro spielt, immer zack, zack, zack und
gewinnt. Ja, mit 2 Euro Münzen im Becher oder 5ern.
Ja, und das ist einfach nicht das, was ich liebe.
It's not the real thing, you know. Other times.
Damals.
Better times.
Ja, so eine richtige Arcade-Halle halt mit, wer es jetzt nicht kennt, es ist quasi eine Lagerhalle gefüllt mit Arcade-Maschinen, mit diesen elektronischen Videospielmaschinen.
Trippy Teppichboden.
Ja, muss sein, auf jeden Fall. Billard, Airhockey, Shoot-Hoops, also mit diese Basketballkörbe zum Werfen, so richtig, so Jahrmarkt-ähnliche Spiele überall.
Ja.
Pommesstand, Popcorn, Süßigkeiten, es gibt alles. Es ist quasi ein Jahrmarkt. ein bisschen elektronischer auf einem kleineren Raum. Auf
20 mal 50 Meter.
Es ist halt der absolute Shit. Das ist also der feuchte Traum von jedem Kind so ungefähr. Es ist einfach Nirvana. Da kann, weißt du, alles natürlich auch abgedunkelt, nur künstliches Licht, keine Uhren drin, es hat schon Casino-Charakter.
Ja, bisschen, ja, ja. Zumindest die Hochzeit. Ich meine, wenn man zum Ursprung geht, die ersten Arcade-Maschinen standen ja meistens in so Diners. Also in so.
Da gab es so kleine Bereiche.
So kleinere, ja, genau. Ja. Das waren auch meistens dann gar keine elektronischen.
Ja.
Deswegen will ich gar nicht viel zu sagen, sondern halt auch viel so Flipper-Automaten und sowas. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Style halt davon.
Genau.
Nur weitergesponnen digital.
Richtig.
Das ist ganz cool, ja.
Du konntest halt, wenn du gewinnst in so Spielen, je nachdem, ob halt elektronisch oder was auch immer, schmeißt ein Basketball, keine Ahnung, kriegst du Tickets dafür. Und diese Tickets kannst du dann eintauschen gegen Preise. Das ist meistens billiger Plastikscheiß, aber egal, Vegas für Kinder. Woo! Glücksspiel, scheißegal. Es ist halt nichts anderes. Es ist halt nichts anderes als Glücksspiel für Kinder.
Ich finde aber diese ganze, diese Kultur, die da drum gewachsen ist, so menschlich gesehen, finde ich voll interessant.
Mega, auf jeden Fall.
Weißt du, jede kleine Stadt hatte so in der Arcade so seine zwei Legenden, die so bei, keine Ahnung, Space Invaders so mal den Highscore geknackt haben.
Ja.
Und dann für immer in diesem Scoreboard stehen, solange der Strom da läuft. Also richtig cool eigentlich, ne?
Es war schon so eine kleine Mini-Kultur, es war schon ziemlich cool.
Ja.
Das war halt vor allen Dingen in den 70ern, 80ern war das besonders groß und auch noch in den 90ern rein, dann hat es nochmal einen kleinen Boom bekommen.
Ja, es gibt heute, wie gesagt, wenn man jetzt in andere Länder mal guckt, auf jeden Fall auch noch einen Haufen. Arcade-Kultur.
Ja.
Jetzt mal vom asiatischen Raum gesprochen, da ist das ja im Prinzip nie weg gewesen.
Stimmt.
So, ich weiß nicht, wann es dahin kam, aber ich denke mal, dadurch, dass Nintendo, Konami, Sega, alle möglichen halt wirklich ihren Ursprung da haben,
ja,
dass das halt logischerweise da auch seinen Ursprung hatte mit Arcade-Hallen. Ja.
Natürlich, absolut.
Aber da ist es bis heute halt extrem verbreitet noch. Es gibt ganze Hotels dafür.
Das ist
sau cool.
Das ist so cool.
Das ist cool. Ich meine, man muss sagen, viele Leute verlieren sich da auch total. Also jetzt, ich meine jetzt auch nicht diese Internet-Cafés, ne, diese WoW-Cafés, sage ich
das
jetzt einfach mal.
Das ist ja nochmal was ganz anderes.
Das ist nochmal was anderes. Ja, nicht, dass es jemand verwechselt, aber.
Nee, also wo du ja wirklich drin leben kannst.
Ja, das sind so Sachen, ne.
Das ist ja echt.
Also nee, sowas meine ich nicht. Aber trotzdem, dass es halt auch tatsächlich wie so eine Spielsucht ist.
Ja, absolut.
Weil du lässt da auch Geld.
Natürlich.
Ist halt nicht so, dass das kostenlos ist.
Eine Menge. Und wenn es alles nur Kleingeld ist, das läppert sich. Und zwar wie bekloppt. Also die Anfänge der Arcade, habe ich ja vorhin gemeint, war so in den 70ern. Da hat es nämlich angefangen mit einer Tochterfirma von Atari. Die hat den ersten Arcade-Automaten rausgebracht. Quasi ein bisschen Vorgänger von Space War. Also nicht Vorgänger, ein bisschen Abklatsch davon. Space War, das Videospiel kam ja schon, Moment, lass mich nochmal nachschauen, 62 raus.
War der erste Spielautomat nicht Pac-Man?
Nee.
Nicht?
Nee, es war nicht Pac-Man. Pac-Man kam viel später. Pac-Man war erst 1980.
Dann war ich jetzt, ja, ich weiß, dass das viel später kam und dass das auch schon Farbe war und so weiter und nicht mehr.
Ja, richtig, ja, ne? Stimmt.
Aber
stimmt.
Trotzdem.
Farbe ist auch.
Ja, okay. Keine Ahnung, da war ich gerade falsch, damals. Ja, alles gut.
Dann 72 hat Atari Pong rausgebracht. Also wirklich mal als lizenziertes Spiel, weil vorher war das so, ja, irgendwie konnte es jeder nutzen. Es war so ein bisschen Open Source mäßig. Damit hast du auch direkt das erste Sports-Arcade-Game gehabt und auch, wie wir es ja vorhin schon hatten, das erste Multiplayer-Ding, was du zusammenspielen konntest an einer Maschine. Dann 94 kam die Firma Taito und hat Speed Race rausgebracht.
Ja.
In den USA kam es einfach nur als Race raus, weil zu viele Wörter verwirren die Amerikaner.
Race!
America! USA! USA!
Trump! Guns!
Yeah!
America!
Okay. Und also das Spiel Race kam dann tatsächlich schon zu der Zeit mit dem ersten eigenen Lenkrad-Controller raus. Noch nicht mit Gas, mit Pedalen, aber mit mit Lenkrad. Was schon ziemlich krass war. Dann kam 78.
Das war aber auch von der Scale viel kleiner.
Ja, natürlich.
Das sah halt schon sehr spielzeugmäßig aus. Ja. Ich habe das mal gesehen. Naja.
Ja, natürlich viel kleiner.
Voll witzig. Ja.
Das sieht ja echt aus wie so für ganz kleine Kinder. Dann hast du 78 kam dann Space Invaders raus. Und der erste große Durchbruch und die Golden Era of Arcades fängt damit an.
78 war Space Invaders, gell?
Ja, 78 kam das raus. Und damit halt der Riesenerfolg, weil damit halt auch die Highscores und so eine Bedeutung quasi gewonnen haben. Ja. Weil es wurde ja halt auch wirklich immer schwerer, je länger du gespielt hast. Das war vorher...
Gehe ich auch nochmal drauf ein. Space Invaders war halt auch das erste Vollfarbspiel in diesem Sinne.
Auch wenn es nur grün und schwarz war quasi, aber es war
echt?
Farbe.
War das so?
Ich meine, also die Figuren sind, meine ich,
ich meine
nur
noch
grün.
Pink im Kopf zu haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das auch ehrlich gesagt logischerweise nie gespielt. Ich bin sehr viel späterer Jahrgang, genauso wie du. Ja. Das sind keine Augenzeugenberichte hier.
Aber das stimmt.
Trotzdem, ja.
Ja, und 1980 kam Pac-Man raus.
Genau,
das da war
2 Jahre später.
Dann Pac-Man, Battlezone und halt das erste Mal so richtig, also vollfarbige Spiele und vollfarbige Bildschirme halt auch natürlich. Das war halt auch wieder so ein richtiger Mindblown-Moment muss das gewesen sein. 81 kam dann Donkey Kong, Frogger, auch Riesenerfolgstitel natürlich.
Frogger war
kam
so
dann
geil.
Raus.
Hast du mal Frogger gespielt?
Natürlich.
Es ist also, so arschsimpel.
Ja,
aber es macht so viel Bock. Ich finde Frogger einfach nice.
Das ist Lichter fangen auf der Autobahn.
Bitte?
Lichter fangen
auf der Autobahn, genau. Basically, ja. Rette dich in der Natur vor der bösen Menschheit. Schnell, spring, Frosch, spring.
Das ging so, ging dann so in die 80er weiter rein. Bis dann 87 so der kleine Einbruch kam. Da wurde es dann so eine Zeit lang uninteressant, dadurch, dass halt der Heimkonsolenmarkt so richtig angefangen hat zu der Zeit. Hat dann 91, tatsächlich hat es wieder ging's wieder los, durch Street Fighter 2. Weil die nämlich auch zuerst sau viele Versionen im Original erst in der Arcade-Maschine rausgekommen sind, bevor es überhaupt auf die Heimkonsole kam.
Ja.
Und damit ging es wieder richtig ab. Dann hattest du 92 und 93 hattest du Mortal Kombat 1 und 2.
War Tekken eigentlich so viel später?
Tekken war später, ja. Tekken war 94.
Alter.
Okay. War ein Jahr später. Mhm.
Ja,
das kam mit Killer Instinct auch raus. Auch Tekken, auch ein Arcade-Original-Spiel, ne?
Ja.
Und dann der Sprung zu 3D, was, wie gesagt, wieder so... Pff.
Naja, da komme ich noch drauf auf 3D dann. Generell die Grafikentwicklung und so.
Dann, und vor allen Dingen halt 98 ging es dann natürlich wieder richtig ab mit, also wo es ja bis heute Meisterschaften drin gibt, Dance Dance Revolution.
Es ist legendär einfach.
Jeder kennt DDR. Jeder kennt es.
Schwitz and Jump.
Richtig. Aber wie gesagt, da gibt es
Jump and Sweat.
Bis heute Meisterschaften drum. Da gibt es immer, es ist immer noch eine sehr aktive Community.
Ja,
es gibt immer noch aktive Titel, die du dir heute kaufen kannst mit so einer scheiß Matte.
Das war so cool.
Das
also
war schon
total
geil.
Ich würde das gerne mal spielen, an so einem echten Automaten. Das würde ich mir schon gerne
das
mal geben.
Das wäre der Shit, Mann.
Aber da gibt es bestimmt auch tausende Abklatsches von.
100%, natürlich.
Heftig.
Natürlich. Das Ding ist, es gibt heute noch, es gibt noch Arcades, auch in der EU jetzt. Es gibt zum Beispiel die größte Arcade, steht in Bury in Great Manchester. Der Arcade Club heißt das Ding.
Ja.
Das ist das größte Teil in der EU und hat noch 2 weitere Locations. Eins in Leeds. Und eins sollte in 2020 jetzt eröffnet werden in Blackpool, aber da weiß ich im Moment leider jetzt nicht, wie die Situation ist. Ich glaube nicht, dass es aufgemacht hat.
Ich glaube nicht, dass es aufgemacht hat, nein.
Und du kennst ja auch die, du kannst dir ja auch so Custom, so Arcade-Controller holen, ne, für zu Hause dann.
Ja.
Diese Dinger, diese Custom-Teile sind halt so unverschämt teuer. Das Billigste, was ich gefunden habe, hat bei ungefähr 105 Euro angefangen und das war halt ein Witz. Weißt du, das Ding, das willst du da nicht
so,
haben.
So technisch. Das,
ja.
Das robbst du in 4, 5 Sessions durch.
So ungefähr.
Und dann
so saß
halt
es
wieder mit den 105 Euro.
Und die Grenze nach oben ist wie bei so vielen Sachen, was Technik angeht, einfach nicht gegeben. Also du kannst da bis zu Zehntausende von Dollar bzw. Euro hinlegen für so ein Teil. Dann lässt du dir das noch custom bemalen oder so und dann legst du dafür 20.000 Dollar hin. Und
das ist
Alter.
Krass, dass es so eine Community gibt darum.
Ja, eine sehr aktive auch wieder. Ich meine, also die ganzen Meisterschaften in Street Fighter 2 und sowas und Street Fighter Turbo und so Geschichten, die gibt's auch, wie gesagt, bis heute noch. Und wenn du da halt mit einem normalen Controller zockst, würde ich einfach mal behaupten, dass du da einen riesen Nachteil hast.
Weil das stimmt, ja.
Die geübten Arcade-Zocker mit diesem Hebel, mit dem Joystick und den einzelnen 6 Tasten sind's ja, glaube ich.
Ja, 6.
Die zerruppen dich halt einfach in 0, nix. Das ist
ich könnte das
unverschämt.
Nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe absolut keine Joystick-Erfahrung whatsoever.
Ich bin
auch total raus.
Das liegt halt auch, und wir sind schon mit Controllern in der Hinsicht aufgewachsen. Entweder Controller oder Keyboard und Maus.
Ja.
So, ein Joystick mit einzelnen Tasten an der Seite, das funktioniert bei mir auch nicht so ganz motorisch. Also
bin
ich überhaupt nicht. Das geht nicht.
Ja.
Ich krieg das nicht gebacken.
Ja, es gibt keine Grenze nach oben, was das angeht. Auf alle Fälle. Das,
also
auch skilltechnisch. Aber weißt du, wo es auch keine Grenze nach oben gibt? Bei Gewalt in Videospielen. Weil das vorhin noch kurz vor Mortal Kombat hattest.
Ja.
Das hatte nämlich in der Zeit absolut einen Riesenboom ausgelöst.
Natürlich.
Besonders bei halt Jugendlichen, aber größtenteils auch wegen der Brutalität.
Ich meine sogar, dass Mortal Kombat der Grund ist, warum es eine Zensurgesellschaft gibt für Videospiele. Also die,
halt,
die, die diese Ratings rausbringen.
Das war halt auf dem Niveau absolut
noch
das Heftigste,
gesehen.
Was du haben konntest.
Ja.
Mit
ja.
I will rip your spine out with your skull on it und so eine Scheiße. Das ist so heftig einfach.
Das
ich habe mir letztes, also für die Folge nochmal so ein paar Finisher, sag ich jetzt einfach mal, alle gegeben.
Von den neuen
Spielen und den alten.
Ja.
Und ganz ehrlich, mit ein bisschen Fantasie gehen die alten richtig gut ab.
Das ist brutal, Mann.
Das ist wirklich heftig brutal, ja.
Ich meine, Liu Kang verwandelt sich in einen Drachen und frisst den anderen einfach auf mit einem Hubs. So.
Ja, ja,
und dann verwandelt er sich instant wieder zurück in seine Menschenform.
Ja, ja.
Wie funktioniert das?
Ja, das ist total abgefahren. Wir haben auch, uns jetzt vor meinem Thema mal vorwegzunehmen, auch als eine der ersten, bei Street Fighter zumindest, weiß ich's, bei Mortal Kombat glaube ich auch, sowas wie Retroscaping benutzt, dass du echte Schauspieler, sag ich jetzt einfach mal, benutzt und die dann in der Post oder in der Programmierung dann abzeichnest sozusagen, dass du flüssige Menschenanimationen hast.
Genau, ja, ja.
Das war allerdings später leichter umsetzbar bei so Spielen wie Prince of Persia und so, weil du eine kleinere Pixeldichte hattest, weil die Spielfigur halt so matschig war. Das Witzige aber bei Mortal Kombat, da weiß ich zumindest, ist, dass die echte Bilder sogar genommen haben. Das heißt, die haben echte Bilder von diesen Schauspielern quasi genommen, natürlich total verändert und absurdet, grotesk-kitiert.
Komisch gemacht.
Und dann im Prinzip so mit 3 FPS diese Animation der echten Schauspieler dann abgespielt, aber das waren echte Martial Artists.
Das ist schon krass, ne?
Hinter also, Mortal Kombat, das finde ich total witzig, ja.
So, jetzt tu mal so, jetzt willst du ihm das Rückgrat mit dem Kopf abreißen.
Moment,
ich soll was?
Warum so tun?
Moment,
töten.
Moment. Don't, no.
Ja, nur um das noch vorwegzunehmen, aber das finde ich immer witzig, wie sich sowas weitergemausert hat im Prinzip und dann so extrem brutal einfach geworden ist.
Von 0 auf 100 halt auch, ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob das eins der ersten Mortal Kombats war. Ich habe das nur, wie gesagt, in der Doku gesehen.
Ja, doch. Also die Mortal Kombat hatte ja am Anfang, als es noch 2D war, hatten die schon immer diesen Look einfach.
Eben, ja.
Das war der Mortal Kombat Look. Weißt du, das hast du vorher halt einfach noch nie.
Ja, Frank, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine kurze Pause.
Absolut.
Was hältst du davon?
Ich finde das super, ich schmier mir ein Brot.
Ich mach mir eine Banane auf.
Oh, das ist doch schön.
Das freut mich.
Dann hören wir uns gleich.
Bis gleich.
Willkommen zurück.
Hallo.
Ich hoffe, ihr habt den Weg zurückgefunden in unsere Kajüte.
Wir haben ein bisschen gebraucht. Wir waren kurz auf dem Poopdeck und haben ein bisschen Luft geschnappt.
Genau.
Mal die Fenster aufgerissen.
Mal gelüftet.
Mal die Luft in die Kajüte gelassen.
Ja, wir sind stehen geblieben vor der Pause bei den Arcades. Da haben wir ja die Timeline runtergerattert.
Die Timeline der Arcadian.
Die Arcadian Timeline. Ja, aber es wurde dann ja irgendwann für die Arcade-Besitzer auch ein bisschen frustrierend, weil die Leute wurden ja auch immer besser, ne?
Ja, das Problem war halt größtenteils, dass bei den Arcade-Hallen natürlich auch Strom bezahlt werden musste.
Und zwar wie
selbstverständlich,
bekloppt.
Weil diese Dinge halt unglaublich viel Strom gezogen haben.
Da gab es noch keine Klasse A.
Man muss dazu sagen, auch gerade in den späteren Arcade-Zeiten, wo es dann halt auch schwieriger wurde, worauf ich gleich komme, war es halt auch so, dass die Teile halt so globig waren, weil die halt auch einen Haufen Leistung hatten. Für die damalige Zeit hatten die halt auch, die konnten halt die Spiele wesentlich geiler darstellen oder generell darstellen als jetzt irgendeine kleine Spielkonsole XY, von dem wir es am Anfang
hatten.
Ja.
Allein durch den Platz halt.
Du hast einen riesigen Platz, wo du halt einen Haufen drin verstecken konntest.
Ja.
Apropos verstecken. Es ging halt irgendwann so weit, dass die Leute immer besser wurden, die Highscores halt immer wieder für sich entdeckt haben, sag ich jetzt einfach mal, und dann mit einem Vierteldollar, mit 20 Pfennig damals oder was auch immer. In Deutschland war das ja nicht so riesig, aber nee. Jetzt gerade in den USA halt, ja. dass du dann halt echt mit einem Vierteldollar stundenlang da spielen konntest, weil ja. du halt einfach nicht Game Over gegangen bist. Und das war halt für die Hallenbesitzer, für diese Arcade-Hallenbesitzer ein Riesenproblem.
Natürlich.
Und die haben sich tatsächlich irgendwann oder ein paar Arcade, ich weiß es nicht mehr genau, es waren relativ junge Leute, ich glaube nicht, dass es die Besitzer waren, auf jeden Fall ein paar kluge Köpfe, haben sich dann gedacht, es war auch so 75, 80, glaube ich, in der Zeit, haben sich dann gedacht, wir entwickeln jetzt einfach mal ein Board, also ein Circuit Board, was wir uns auf das Spiel quasi zusammen abstimmen. Und das war sowas wie das erste Cheat-Modul, was dann in Arcade-Automaten eingebaut worden sind. Und zwar haben die das Spiel schwerer gemacht. Sodass halt im Prinzip du öfter K.O. gingst und so weiter und dass du mehr Geld in den Hallen lässt.
Natürlich.
Das ist halt super surreal. Die Leute haben es nämlich dann so aufgefasst wie, okay, ey, das ist jetzt 2.0 von diesem Spiel. Das ist gar nicht, ey, die wollen uns das Geld aus der Tasche ziehen.
Ja.
Sondern das war dann halt im Prinzip die 2.0er-Version.
Ja, so neue Herausforderung.
Ja, aus sowas ist zum Beispiel Mrs. Pac-Man entstanden.
Ah, okay.
Das war dann auch so eine 2.0-Version. Das war im Prinzip dasselbe Spiel mit einer anderen, mit so einer Zusatzkarte halt sozusagen. Ja. Man hat jetzt so eine SD-Karte im Kopf, aber das war halt wirklich
so ein halber Tisch.
Wie ein DIN A4-Blatt, so kann man sich vorstellen. So okay, ungefähr gut. Wie ein DIN A4-Blatt. Okay. Das fand ich halt mega witzig, ja.
Das ist schon abgefahren, ne? wenn dann Außenstehende sowas machen müssen.
Ja, die haben dann auch richtig Stress bekommen mit Atari und so weiter.
Ah, ja, klar, natürlich.
Weil die das natürlich nicht dürfen, ja, weil, ne, die haben es schon spitz bekommen. Die haben es aber nicht aufgegeben, sondern haben diese Technologie, sage ich mal, immer weiterentwickelt. Und daraus sind dann, die haben dann, glaube ich, mit Atari am Ende sogar zusammengearbeitet und haben die ersten Cartridges dadurch entwickelt.
If you can't beat them, join them, ne?
Eben, das waren dann die ersten Spiele-Cartridges, so wie du sie kennst halt. Also zum Reinschieben. Klar. Zum Durchpusten, was ja nichts bringt.
Da haben die quasi die Möglichkeit bekommen von halt jetzt zum Beispiel Atari oder so die Möglichkeit
ich meine,
bekommen
es die war Atari. Wie gesagt, war nicht meine Zeit, aber ich meine, es war Atari.
Also da haben die halt die Möglichkeit bekommen, diese Technik halt wirklich auf diese Größe runter zu minimieren, ne, und das dann halt wirklich marktfähig zu machen.
Ja.
Das war schon ziemlich krass. Aber wie so vieles in der Technologiebranche halt auch wieder aus Garagen entstanden. Ne?
Ja, es war ja für Atari, meine ich, war das ja dann auch der große Sieg, dass sie halt diese Scalability hatten. Die konnten ja ihre Konsole skalieren ohne Ende, indem die halt verschiedene Studios hatten, die halt für Sega und so weiter programmiert haben, die Spiele. Aber es waren jedes Mal, allein dieser physische Aspekt, ich schiebe jetzt dieses Spiel in meine Spielekonsole und dann ist diese Spielekonsole dieses Spiel. Weil du kanntest ja nur im Prinzip, ich mache die Konsole an und da läuft dann Pong. Oder so, weißt du, was ich meine?
Genau.
Und das ist halt diese
ja, du hast einfach
Diversität
mal,
so.
Ja, du hast halt einfach mal Abwechslung.
Mindblowing zu der Zeit,
absolut.
Dass du dann auch in den Laden gehen kannst. Na, oh, da kam die neue Cartridge raus. Hat ja niemand von dem Spiel geredet. So.
Ja.
Es war immer the new Cartridge und so. Und ja, dann hast du die halt gekauft für $50 und dann
ging
es dann wieder ab für ein Jahr.
Das war so, gefühlt. Das ist so ungefähr wie, als hätte es einen neuen Fernsehsender gegeben. So, jetzt gibt's 4 anstatt 3. Wow, what?
Ja.
How? Weißt du? Das war halt überhaupt nicht denkbar. Obwohl wir gerade bei Atari sind, ne? Eine der größten Mythen und Urban Legends der Videospielbranche.
Man muss einfach kurz drauf eingehen.
Ja. E.T.
The Extraterrestrial.
Von Atari. Jesus fucking Christ.
Weißt du es, ja?
Das dürfte. War das schon 80er? Ich meine, das war schon 80er.
Ich hab's mir nicht aufgeschrieben.
Ich auch nicht, aber Atari, Moment, wann haben wir.
War E.T., muss man fragen.
Auch richtig, ja.
Weil der Twist an dieser ganzen Geschichte ist nämlich, dass, ich weiß nicht, 5 Wochen nach oder vor dem Release, ich glaube nach dem Release oder so, auf jeden Fall hatte der Entwickler für E.T., lass uns erstmal kurz sagen, was E.T. überhaupt ist. E.T. ist im Prinzip ein Atari-Game.
Das war für ein Atari-Game.
Atari-Game. Worum ging es da eigentlich?
Das ist halt die gute Frage. Ich habe nur Bilder gesehen, ich habe es nie selbst gespielt, warum auch sollte ich mir das so antun? Du musstest irgendwas aufsammeln und dann konntest du irgendwie mit deinem Kopf hochsteigen und konntest da das Level verlassen.
Ja, für alle, die es nicht kennen, das war einfach, muss man sich vorstellen, wie eine grüne Fläche, auf der Punkte verteilt waren und ein Pixelzählen-Nachgrafzahl-Blob die dargestellt haben soll, der dann im Prinzip irgendwas frisst, glaube ich, oder so. Und
ich
manchmal, wenn man irgendein Triggerfeld triggert, kommst du dann in eine andere grüne Fläche. So ungefähr war das. Ich habe das tatsächlich mal gespielt im Browser als emulierte Version. Und ich habe es wirklich probiert, eine halbe Stunde oder so. Ich wollte es verstehen, weil ich das interessant finde. So, das Spiel es hat keinen Zweck.
Es macht keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn einfach. Es macht wirklich keinen Sinn. Außer der Entwickler, weißt du, der weiß halt, was da abging. Ich habe in so einer Netflix-Doku, die ich mir reingezogen habe, auch zu dem Thema und so weiter, da habe ich dann halt noch erfahren, dass der Macher davon natürlich total überzeugt von seinem Spiel war. Weil
muss
es war
man
so
sein, ne?
Dass Steven Spielberg das Ganze in Auftrag gegeben hat halt. Ne?
Klar,
das war ja, glaube ich, ja, Spielberg.
Es war Spielberg, ja.
Es war Spielberg, E.T. halt. Und er wollte halt so schnell wie möglich ein Videogame haben von E.T. für seinen Film, E.T. Und es musste ihm halt so schnell wie möglich gehen. Und er hatte genau 5 Wochen Zeit für dieses Spiel.
Ach du Scheiße.
Und egal in welcher Zeit du lebst, egal mit welcher Epoche Computer oder Computerspielen oder generell Entwicklung von solchen Sachen aufgewachsen bist, weißt du, 5 Wochen sind verdammt wenig Zeit für sowas.
Das ist viel zu wenig.
Wenn du 5 Wochen hast, um sowas auf die Beine zu stellen, heute geht das natürlich viel einfacher, aber früher war das halt auch Assemblersprache teilweise, also kompletter Maschinencode, um sowas zu schreiben.
Ja, klar.
Das ist, kannst du nicht vergleichen mit heutigen Programmiersprachen, so höhere Programmiersprachen halt.
Mhm.
Das war ein Hässel.
Ja, natürlich.
Das war ein richtiger Hässel, so ein Spiel zu programmieren. Und er hat es halt in 5 Wochen tatsächlich geschafft. Und Fun Fact ist, er ging dann damit zu Spielberg. Voll am Schwitzen so, nimmt das nicht,
ja,
weißt du, er hat ja einen Haufen Optionen gehabt, ja, ich meine, für ihn hieß es ja auch nur 5 Wochen, dann passt es gut in meinen Terminplan, es ist halt Steven Spielberg.
dann hat das in 5 Wochen auf seinem Schreibtisch
scheiß Schatz zu liegen. Dann wäre es für ihn halt angenehm, dann würde es gut passen, aber sein gut passen ist für dich dann deine Existenz, das ist das Problem.
Ja.
Aber in dem Fall war es dann halt dann so, dass er sich's angeguckt hat und er hat nur so gesagt, wirklich, ist der einzige Kommentar war wohl, muss man ja sagen, ich war nicht dabei, aber ja, kannst du es ein bisschen mehr wie Pac-Man machen? Und ey, diesen Moment einfach, wenn dir so alles, aber auch alles aus dem Gesicht fällt, das ist unfassbar.
Weil du einfach realisierst, dass dein Spiel ist halt alles andere als Pac-Man.
Ja.
Wie soll ich diesen Scheiß in ein bisschen mehr Pac-Man verwandeln, wenn
unfassbar
davon nichts ist?
Ja, er hat es dann so argumentiert, also der Entwickler hat es dann so argumentiert von wegen, ja ey, das geht nicht. Weißt du, das ist zeitlich jetzt einfach nicht drin. Take it or leave it. Ich kann das nicht mehr. Der hat wirklich für dieses Spiel gelebt. 5 Wochen lang Tag und Nacht.
Klar.
Konsumiert richtig. Und dann hat er dann doch gesagt, ja, okay. Und daraus ist E.T. entstanden, die Extraterrestrial für die Atari.
Boah.
Das Problem war, dass dieses Spiel im Vergleich auch zu anderen Spielen zu der Zeit, die halt wirklich weiterentwickelt waren und nicht in 5 Wochen entstanden sind.
Ja, richtig.
Lass es 6 gewesen sein, das wäre schon besser. Ja. Aber gut, es ging, lange Rede, kurzer Sinn, diese ganzen Cartridges, die natürlich zu Release des oder nach Release des Films E.T. in die Läden gekommen sind, die wurden natürlich vollkommen liegen gelassen.
Ja,
weil
natürlich.
Das hat sich natürlich wie alles damals rumgesprochen.
Ja.
Und es wurde dann für schlecht erklärt, was halt in dieser Zeit, wenn du halt auf physische Datenträger angewiesen bist und einfach mal, weißt du, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es waren Millionen oder so, es waren 500.000.
Es waren irgendwie mehrere Hunderttausend.
Es waren extrem viele von diesen Plastik-Cartridges.
Die halt einfach vorproduziert werden
die
mussten.
Die waren vorproduziert, es gab Verträge dafür, die mussten jetzt, das musste gepresst werden sozusagen. Ja,
ja,
und was ist dann?
Ja, dann
irgendwie musst du es loswerden, weil du wirst das nie wieder los. Gerade nicht in so einer kurzlebigen Zeit.
Mhm.
Und gerade auch noch, wenn man es war ja nicht mal, es ist zu einer Legende geworden, aber es war ja zu der Zeit kein legendäres Spiel. Weißt du, nur weil es jetzt ein verfilmtes Spiel ist, sage ich jetzt andersrum, ein Film, der zu einem Spiel geworden ist, so rum, ja. Das war ja nichts. Das war ja wie Merchandise.
Das Ding ist, auch damals gab es auch nicht diese Kultur in Anführungszeichen, die es heute gibt. So, wir schauen es oder wir spielen es, weil it's so bad, it's good.
Das gab's damals nicht, weil
du halt nicht diesen Überfluss hattest, den du heute hast,
wo
du sagen kannst, ey, wir gucken heute mal, keine Ahnung, wir gucken heute The Room, weil der ist so scheiße, der ist super witzig. Oder wir spielen heute mal Spiel XY, weil das ist so schlecht. Da können wir uns super drüber lustig machen. Das kam damals nicht mal in den Sinn. Damals wolltest du Spiele spielen, die gut sind, wo du Spaß dran hast. Und dann, was machst du dann mit 500.000 Kopien mit Plastik, was keiner haben will? Ah ja, dann
vergräbst du es halt in der Wüste von New Mexico.
Gräbst du halt eine Riesengrube, haust den Scheiß da rein, machst den Sand wieder drauf.
Blöderweise.
Und gehst nach Hause.
Blöderweise ist das Problem, dass das nirgendwo dokumentiert worden ist.
Ja.
Und heute allein durch diese Urban Legend, diese Cartridges so unglaublich viel wert werden.
Richtig, ja.
Dass es ganze Gruppen gibt, hier diese ganzen Treasure Finders, losgehen und die Wüste durchkämmen, literally durchkämmen.
Nach dem Schwachsinn da, ey.
Nach diesen Cartridges und hoffen, dass sie finden. Das ist schon eine weirde Geschichte, ja.
Das ist total komisch, einfach, wenn man sich's überlegt. Aber ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding, das ist trotzdem nicht so ein Spiel, was ich spielen würde, um mich drüber lustig zu machen.
Weil nein, für mich, das ist ein absolutes Stück Computerspiel-Geschichte.
Absolut, ja.
Absolut, ich habe mir das, die Original-Cartridge haben die im Computerspiele-Museum in Berlin.
Ach was.
Da habe ich mir das angucken können.
Cool, das ist ja geil. Das ist
richtig cool, da konntest du das, glaube ich, meine ich sogar anzocken. An so einem Arcade.
Okay.
Das war ziemlich geil. Also klare Empfehlung, falls ihr euch für Computerspiele interessiert. Sonst würdet ihr die Folge wahrscheinlich auch nicht angeklickt haben. Aber es ist ein cooles Museum, es ist ziemlich klein, aber die haben sich Mühe gegeben auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Das ist geil. Das
so, ja, so viel mal dazu.
Muss ich auch mal hin, auf jeden Fall.
Solltest du.
Der hat sich ja auch, also rein technisch hat sich ja so viel verändert über die Jahre. Einfach jetzt mal von den Spielen per se mal ganz abgesehen, einfach was in so einer Konsole drinsteckt. Das kann man ja gar nicht wirklich fassen, wie da die Sprünge gemacht worden sind, ne?
Also
wie
ja, vor allem mit dem steigenden Hype halt einfach,
ja.
Wo der Druck dahinter auch war.
Richtig.
Jetzt nicht nur Scheiß zu produzieren, weil sonst bist du wie Konsole XY, die dann irgendwann im Keller verstaubt. Irgendwann verstauben sie alle im Keller, aber es muss ja weitergehen.
Absolut, klar.
Ja, ich kann ja einfach mal ein bisschen was zusammenfassen, was ich so rausgesucht habe über diese grafische Entwicklung.
Samuel, erzähl mir was.
Ey, ich bin für dich da, Mann. Ich falle in deine Arme.
Endlich.
Mich durchströmt das Glück. Wow. Danke. Einfach danke. Und zwar, wir haben ja schon mehr als genug jetzt über Pong geredet. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Pong war ja tatsächlich so das erste Mehrspielerspiel,
ja.
Wenn man es so will. Das war halt ziemlich cool. Tennis for Two auch.
Mhm.
Nur bei Tennis for Two tut man sich immer so ein bisschen, hieß doch Tennis for Two, oder? Wenn man jetzt 15 Mal Tennis for Two sagt, dann hast du aber auch irgendwann keinen Bock mehr, ey.
Das klingt halt irgendwann komisch. Aber ja, es war Tennis for Two 1958.
1958, genau. Das, warum man das als Computerspiel per se so ein bisschen rauslassen sollte aus der Liste, ist seine Technik dahinter.
Okay.
Weil wenn man einfach mal Tennis for Two, neuer Ableger, Tennis for Two googelt, wird man sehen, dass es auch nicht auf einem normalen Bildschirm gespielt worden ist, wie wir es jetzt kennen, aus einer Arcade oder aus einem Zuhause.
Okay, also kein
Fernseher
kein
oder sowas.
Bildschirm per se.
Sondern das lief auf einem Oszilloskop. Das ist eigentlich ein Messgerät, mit dem du Elektrizität über Zeit messen kannst.
Okay, über eine lange Zeit dann.
Genau, da kannst du zum Beispiel Wechselstrom ganz gut sehen, anstatt ihn nur zu messen.
Aha.
Das macht halt beides in einem. Dass du halt eine visuelle Projektion des Abgespielten hast. Und du kannst im Prinzip diese Stromwellen so manipulieren, dass sie halt sowas wie Tennis for Two ergeben. Dass du halt im Prinzip die Ströme so manipulierst. Ich bin jetzt kein Elektriker.
Ja.
Ich bin aus der IT-Ecke. Aber wie gesagt, da ist es dann halt so, dass du diesen Effekt halt hervorrufen konntest, dass dieser Ball nach links und rechts geht.
Ja,
so. Und deswegen lasse ich das ein bisschen raus. Aber es ist eine abgefuckte Technik, weil wie du schon sagtest, es ist halt einfach im Labor.
Ja, richtig.
Entwickelt worden, sage ich mal, durch einen Zufall so. Oder aus Langeweile. Keiner weiß es. Weiß man's?
Ich könnte nicht behaupten, dass ich es weiß, wie es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich einfach nur reiner Zufall war und das dann einfach weiter verfolgt wurde.
Ja.
Weil ich glaube tatsächlich in einem Labor oder auch in dem MIT, da ist man zu der Zeit nicht auf die Idee gekommen, hey, wir sind hier, um Spaß zu haben per se. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil die sind in diesem Labor gewesen oder halt in diesem Institut, um die Menschheit weiterzubringen. Und dann ist das dann so ein Seitenprodukt, glaube ich, eher gewesen. Und ich könnte es auch aber absolut
legendär
verstehen. Ne?
Legendär.
Absolut, natürlich.
Was mir gerade noch einfällt, es gab auch ein deutsches Spiel, da wird auch diskutiert. Das gibt's auch in dem Computerspielemuseum, habe ich das gesehen.
Okay.
Und das war im Prinzip wirklich ein ganz alter, großer Computer. Mhm. Also ich meine sogar noch Lochkarten.
Oh Gott.
Also ein Lochkartencomputer, um das Ding zu programmieren, halt mit Lochkarten. Und das war wie so ein Trivia-Game.
Okay.
Das wurde irgendeinem Altkanzler damals vorgestellt als neue Neuerung der Computertechnik. Das war dann im Prinzip so ein Trivia-Game. Aber auch aufgrund der Darstellungsmethode zähle ich es jetzt nicht als Computerspiel, auch wenn es technisch gesehen ein Computerspiel ist. Aber ja, wen das interessiert, der soll das einfach mal googeln. Aber das könnte man theoretisch noch auf eine Ebene stellen mit Tennis for Two, weil es halt auch viel früher war.
Richtig, ja.
Und theoretisch wegen seiner digitalen Basis ein digitales Spiel ist. So.
Ja.
Aber,
und kein Videospiel per se.
Kein Videospiel. So.
Genau.
Ja, Pong haben wir, oder?
Echt?
Haben wir Pong. Den Durchbruch bei, also wir hatten es ja vorhin noch mal ganz kurz über Farbspiele, glaube ich.
Richtig.
Ich hatte ja mal angerissen, dass Space Invaders an sich das erste Farbspiel war. Also genau. Das Vollfarbspiel.
Genau.
78.
78 kam das raus, jawohl. Da
von
war, also, da war,
Taito?
Von Taito, genau.
Taito.
Kam das raus. Also das war halt schon, wie gesagt, revolutionär einfach.
Ja, das war auch gerade so 78, wenn man jetzt mal Deutschland betrachtet, was so späte Nachkriegszeit so, ja, was jetzt den Abverkauf von Farbfernsehen angeht.
Ja.
Da hat es diese ganze Spielindustrie auf jeden Fall angetrieben, weil es war einfach ein Kaufargument unter anderem.
Richtig.
Farbfernsehen natürlich viel größer, weil Fernsehen halt das Ding war.
Ja,
ja?
Das Medium.
Ich weiß nicht, wer auch irgendwann in den Ende der 70er war, glaube ich, das erste Mal, dass da jemand auf den Farbfernseher-Knopf gedrückt hat in Deutschland. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber da wurde das natürlich groß, aber das hat halt auch einen riesen Influenz gehabt, sage ich mal, diese Spieleindustrie.
Absolut, ja.
Die Kaufentscheidung eines Deutschen in dem Falle halt. Ich glaube, es war 78. Wir waren da später.
Vor allem Farbfernseher sind halt auch, das war so ein Ding, das hast du dir damals als normale Durchschnittsfamilie nicht einfach so gekauft.
Setz dich bei allem, was ich in der Zeit sage, voraus. Ja,
weil das war halt einfach eine verdammt teure Anschaffung damals. Da hast du noch ein bisschen gewartet und das halbe Jahr drauf gespart, so ungefähr. Ne?
Ja. Trotzdem gab es Workarounds, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar bei Spielen wie dem Klassiker Boot Hill von 1977.
Mhm.
Weißt du, ein bisschen kurz vor der Zeit, wo halt die große Farbfernseher-Abverkauf scheiße so ins Rollen kam. Und da war das so, also der Entwickler ist Midway, falls einem das jetzt was sagt.
Okay, ja, die gibt's ja heute noch,
Midway. Ich kenne Midway nicht.
Nicht?
Keine Ahnung. Was macht Midway?
Also das war, soweit ich weiß, auch ein Publisher. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es den noch gibt, aber den gab's zumindest noch sehr lange.
Okay.
Wenn du das Logo siehst, kennst du die, glaub mir.
Okay.
Dann kennst du die.
Danach.
Ja, ja, klar. Das zeige ich dir später.
Ja, alles gut. Und die haben, ich glaube, es waren, glaube ich, die ersten, die auf diese Idee gekommen sind, ganz simple Spiele zu programmieren und dann dieses Farbding zu umgehen, indem man sich farbige Plastikfolien vor die Mattscheibe
gehängt hat. Ja, das habe ich mal gesehen.
Das ist verdammt geil.
Das ist so quasi so
vor allem effizient.
Ja, genau.
Weil das war dann teilweise so, dass die ganzen Pixelgestalten, die du da halt hattest, in jedem Spiel im Prinzip dieselbe war. Nur durch den Hintergrund, in dem Fall halt Vordergrund, weil es ja so maskiert worden ist,
richtig, ja,
hattest du dann halt wechselnde Kulissen und dadurch halt ein anderes Spielerlebnis, wenn man es so will. Das wurde pfiffig umgangen. Sowas hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil die Technik, die Farbfernsehtechnik natürlich wesentlich geiler war.
Ja, die stand halt auch vor der Tür, ne?
Ja, aber das war halt auch so eine Sache, wo ich mir dachte, ja, cool, warum
das
nicht?
Ist eine
und vor allem
Idee.
Effizient, weil absolut, du programmierst absolut effizient. Du machst 3-4 Hügel dahin in Pixeldichte,
richtig,
15. Und halt dein Charakter, den du alle 3 Spiele mal austauschst und dann hast du im Prinzip ein Spiel. Da gab es dann Tennis. Dasselbe Tennis war dann Fußball. Weißt du, so nach Motto, dass sich der Ball dann halt anders bewegt hat und so. Und das war halt lame,
aber
sozusagen.
Es ist sehr, sehr intelligent gewesen für die Zeit, auf jeden Fall.
Grafisch gesehen hatte dann Galaxian von Namco 1979 den Durchbruch. Das war so ein hübscheres Space Invaders.
Ah, okay.
Hab ich mir sagen lassen. Und zwar hatte das viel geilere Farbeffekte und so, auf die ich noch komme. Oder generell Techniken, die so halt noch keiner kannte. Ich glaube, die hatte auch eine gewisse Tiefenillusion hattest du in dem Spiel und so. Ich habe es nie gespielt, nie gesehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das dann der Durchbruch der Farbspiele.
Ja.
Und 2 Jahre später, beziehungsweise von da an, ein Jahr später, 1980, kam dann halt Pac-Man.
Genau.
Weißt du noch, wie die Geister aussehen?
Sie sind...
Aus dem Kopf.
Moment. Hellblau, orange, pink. Moment, die letzte Farbe fehlt mir. Sekunde. Rot.
Okay.
Und einer heißt Billy.
Einer heißt Billy.
Ich weiß nicht mehr welcher.
Den mag ich am liebsten.
Einer heißt Billy. Oder Clyde oder sowas.
Ja, ich habe mir Türkis, Gelb, Pink und Rot aufgeschrieben, aber nah genug. Wer weiß, wie das auch auf den Mattscheiben da aussah.
Ja, ist auch wieder so ein Ding.
Du weißt es nicht, ja.
Ah, hast du noch die prallen roten Kirschen und den gelben
Pac-Man. Ab da kam halt auch wirklich auch dieser Bock auf, wir wollen mehr Grafik, wir wollen mehr, es muss blinken ab jetzt, weißt du,
es
wird langsam langweilig.
Es wurde gezeigt, was geht und dann
wurde
immer mehr verlangt.
Es wurde gezeigt, was geht, richtig, genau. Komme ich kurz zu, wie von der ursprünglichen Technik noch mal ganz kurz, wie Grafik überhaupt dargestellt worden ist.
Mhm.
Es gab sowas wie Rastergrafik. Das benutzen wir heute immer noch. Das heißt, dass wir im Prinzip pixelweise die Bildinformationen durchgehen, um ein neues Bild halt zu generieren. Das sind so, wenn man sich 1 FPS oder 2 FPS in Zeitlupe angucken würde, sehen würde, würdest du sehen, dass halt im Prinzip das Bild sich ganz langsam aufbaut.
Ja, genau.
Aber es ist nicht direkt da, sondern es baut sich halt
auf.
Das ist Rastergrafik.
Das ist ein Bild mit 90er Internetladen.
Ja, oder mit einer relativ schnellen Belichtungszeit mit dem Handy mal auf dem Röhrenbildschirm. Ja. Dann sieht man es auch. Das ist halt quasi die Herzzahl, die sich da... Herzzahl, ne? Das ist im Prinzip äquivalent zu den FPS, die man halt im Prinzip hat.
Okay.
Und so wurden halt Rasterspiele dargestellt.
Und das benutzen wir heute immer noch.
Okay. Ja. Das ist im Prinzip die Technik. Natürlich abstrahiert ohne Ende und mit einer viel höheren Auflösung, selbstverständlich. Aber es ist immer noch dieselbe Technik. Es gab allerdings Ableger, die haben dann eher so auf die Vektorgrafik gezielt. Das war sowas wie Asteroids. Man sieht ein Asteroid-Spiel und denkt sich direkt, wow, das ist irgendwie, wenn ich jetzt so einen Asteroiden angucke, sei es an einer Arcade oder an einer original Commodore-Version, ich glaube, es lief auf dem Commodore, ich weiß es nicht, da wird man sehen, dass die Grafik halt irgendwie anders war. Du hast viel geileren Hintergrund, weil er so dunkelschwarz, also fast schon pechschwarz war, und du hattest halt die Animationen, die super simpel waren, weil komplizierter, Fun Fact, konntest du sie gar nicht darstellen mit der Vektorgrafik. Du hattest nämlich sogar mit Schrift schon Schwierigkeiten.
Ach was.
Da ist es nämlich anders, dass du nämlich die Pixel direkt ansteuern kannst, sozusagen.
Okay.
Und dadurch hattest du auch nicht diese 8-Bit-Kantenbildung, die man so kennt aus Mario-Ära und so weiter. Und das war halt ein cooler Ableger. Elite zum Beispiel. Mhm. Elite, ich muss ganz kurz gucken, wann das kam. 1984 war das so, dass Elite auch noch auf diese Grafik getippt hat. Okay. Die wurde anders programmiert damals, aber will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und das sind halt wenige Spiele, die auf Vektorgrafik gezielt haben, aber dafür auch so ikonisch.
Okay.
Weil Vektor so eine im Kopf so ein bisschen 3D entwickelt.
Ne? Ja, es simuliert.
Weil Elite ist ja im Prinzip auch ver-3D-siert durch die Anordnung der Linien, basically. Und für dich ist das so ein Wireframe. Mhm. Ne? Also wie so ein 3D-Gitter sieht das dann für dich aus.
Warum wurde das nicht weiter verfolgt, was Vektor angeht?
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall wesentlich effizienter und viel geiler auf Rastergrafiken zu setzen, weil du viel schärfere Kanten darstellen kannst, viel einfacher darstellen kannst. Und wie gesagt, mit Text und so weiter hast du halt viel weniger Probleme.
Dann erklärt sich's ja schon fast von selbst. Ne? Es ist halt einfach.
Du hattest meiner Meinung nach auch ein besseres Grafikspeichermanagement, weil du danach auch sehr, sehr wenig hattest. Und wenn du skalieren willst und mehr hinzufügen willst und so weiter über die Jahre, eignet sich, glaube ich, die Darstellungsweise überhaupt nicht.
Okay.
Ich bin aber da kein Experte. Ich bin logischerweise mit Rastergrafik losgeworden.
Aber es klingt logisch. Es klingt einfach logisch, weißt du, weil... Weißt du, sonst wäre ja die Frage vollkommen offen, warum wurde das dann nicht auch weiterverfolgt? Aber wenn es halt einfach, wenn du nicht quasi so viel weiter kommst damit und die andere Möglichkeit halt viel näher liegt und viel mehr Möglichkeiten bietet und du kannst da viel mehr weiter drauf aufbauen, ja klar, nimmt man das dann.
Ist ja klar. Aber wie gesagt, das war halt wie bei allem, Tesla oder Edison, bla bla bla, Apple oder Microsoft. Es gab halt immer einen Konkurrenzkampf. Immer aus jeder Ecke kam was Neues.
Ja.
Und es wurde halt geguckt, was eignet sich am besten, so für die großen Firmen logischerweise. Und dann wurde es sich wieder angepasst, dementsprechend. Zurück zur Rastergrafik, weil über die Vektorgrafik gibt's nicht mehr zu reden. Weil
ja, eben, es wurde halt
nicht allein Farbdarstellung gemacht. War da ja schon nicht möglich, was dann auch wieder dagegen spricht, theoretisch.
Ja, klar.
Aber um's gehört zu haben, fand ich's ganz cool. Auf alle Fälle war ein wichtiger Fortschritt, als es dann zu den Raster, also als die Rastergrafiken sich durchgesetzt haben, kam es dann zu einem wichtigen Fortschritt in der Effektentwicklung. Und zwar waren das zum Beispiel scrollbare Spiele.
Ah, okay. Ja,
wenn du jetzt Pac-Man betrachtest, du hast ein Quadrat, die Spielwelt erweitert sich nicht für dich.
Richtig, die geht nicht weiter,
Sondern mit zunehmendem, also du hattest mehr Speicher im Prinzip letzten Endes durch die Weiterentwicklung. Mhm. Und dadurch hattest du natürlich auch die Möglichkeit, mehr Spielwelt darzustellen. Das hast du halt simuliert, indem du natürlich die Map scrollst und dann dadurch größer erscheinen lässt, worauf dann natürlich jeder Sidescroller entwickelt wurde.
Genau, da denke ich jetzt als erstes an Mario natürlich.
Selbstverständlich.
Der von links nach rechts läuft.
Richtig, genau. Ja. Aber allein diese, wenn du dir vorstellst, du kennst nur Pac-Man und auf einmal kannst du aus dem Bildschirm rauslaufen.
Auf einmal gibt's eine richtige Spielwelt.
Ja. Und nicht immer nur das Gleiche, weil Pac-Man war halt auch eins der repetitivsten Games, die du so haben kannst, weil es passiert nichts Neues mehr.
Das stimmt,
Irgendwann
stimmt.
Sind halt alle Easter Eggs durchgefarmt, sag ich jetzt einfach mal, wenn es
überhaupt gab. Alle Power-Ups wurden ausprobiert, jeder Highscore wurde geknackt, wurde halt langweilig.
Ja. Und aus diesem Scrollen wurde dann auch viel später, das war dann so Mitte der 90er, die ersten RTS-Games. Also die Real-Time-Strategy-Games, weil du hattest natürlich die Möglichkeit, ich kann jetzt scrollen, ich habe eine große Karte. Und da wurde dann auch viel Wert auf diese 2,5D Sicht gelegt, mhm, also dieses ja, quer oben, dieses ich gucke jetzt perspektivisch oben also was, drauf,
ja, ja, genau.
War immer noch kein 3D, aber halt so dargestellt, als wäre es halt halbes 3D, 2,5D. Und dadurch, durch diese Scroll-Technik, hattest du halt auch verdammt viele Möglichkeiten, so einen geilen RTS halt irgendwie ins Leben zu rufen.
Ja, klar.
Es sind alles so Sachen, Sprite-Scaling zum Beispiel, es gibt Sprite-Sheets, nennt sich das, okay. Das wurde in älteren Spielen viel benutzt, und zwar sind es die Dateien, in der zum Beispiel diese Vectorscoping-Dateien, Bilder gespeichert worden sind. Das war halt eine Datei, wo du verschiedene, von einer Animation, Mario springt, sind jetzt drei verschiedene Bilder. Die wurden in einer Datei gespeichert, und das Programm hat sich, also dein Spiel, ne, hat sich letzten Endes dann die Bilder rausgepickt und hat diese Animation hintereinander abgespielt. Und das war Sprite, also Sprite-Sheets sind das, und Sprite-Scaling ist ziemlich nice, weil du da die Möglichkeit hattest, Tiefe zu entwickeln, indem du diese Bilder halt skalierst. Okay. Also kleiner gleich weiter weg, größer gleich näher an dir dran. Und so konntest du dann halt in die Vertikale ein bisschen gehen.
Klar, ja.
Horizontale? In die Tiefe halt.
In du die weißt, Tiefe. Was ich meine.
Ja, Parallaxing ist auch noch so eine Sache. Wenn du dir zum Beispiel Street Fighter anguckst, die hatten ja immer auch so eine gewisse Tiefe, die Spiele.
Richtig, weil du, wegen dem Hintergrund.
Weil du dann, auch bei Side-Scrollern war das ein Riesending, dass dann der Vordergrund sich natürlich am langsamsten bewegt hat und der Hintergrund halt immer schneller im Verhältnis dazu.
Muss ich auch wieder an Mario denken.
Richtig, ja, Mario zum Beispiel
Das
auch.
Ist das perfekte Richtig, Beispiel.
Genau. Du hast, und so halt hast im du Hintergrund dann halt auch, genau. Und so hast du dann halt auch so ein gewisses Tiefenempfinden und eine größere Immersivität für das Spiel.
Richtig, ja.
Und das, und ja, diese ganze Mischung aus diesen Effekten, die hat natürlich dann auch wieder Grafikspeicher gebraucht. Und da kam es halt, wie gesagt, zu 16-Bit-Ära. Was halt bedeutet, ich kann mehr Farben darstellen, ich habe mehr Videospeicher sozusagen. Also mehr Grafikkartenspeicher, würde man heute sagen. Ja. VRAM, Videoram. Und ja, das war dann 1991 ein Riesendurchbruch mit Sonic the Hedgehog.
Ach was.
Sonic the Hedgehog war auch eins der ersten 16-Bit-Wesen überhaupt, glaube ich. Also eins der berühmten.
Ja.
Ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, zum Beispiel jetzt die Steigung von 8 auf 16-Bit, also eine einfache Verdopplung, da sich das Ganze exponentiell halt zusammensetzt, hast du 2 Pixel hoch 8. Das entspricht dann 256 Farben.
Okay.
Also schon nicht so viel, aber es sieht schon nach was aus.
Ja, ja.
Wenn du allerdings dann 16-Bit benutzt, hast du ungefähr 65.586 Farben zur Verfügung, weil es exponentiert wird.
Was halt.
Und dementsprechend hast du dann halt natürlich, gerade in dieser Zeit, ich muss es nochmal sagen, wenn du nichts anderes kennst, wenn du darauf gehypt bist, auf Videospiele, und dann kommt sowas raus wie Sonic the Hedgehog. Es ist schnell, es hat Parallaxing, es hat Pixeldichte,
es sieht wunderschön aus. Es
sieht wunderschön aus, hat geile Animationen. Dieser ganze Brei, der fick dich.
Also
das muss einfach nur geil gewesen sein.
Da sitzt du doch mit 12 da und du denkst dir halt wirklich so, okay, Brainfuck hoch 1000. Ich komme nicht drauf klar, was ich gerade sehe, so richtig, ne?
Genau, ja.
Das ist schon geil. Ist schon mega cool einfach, ne?
Man hatte sogar schon diesen leichten 3D-Effekt, sag ich jetzt einfach mal.
Ja.
Also es sah für einen schon so, ich kann es fast schon anfassen.
Ja.
Ne? Ja. Ziemlich cool. Ja, so Anfang, also die frühen 90er waren dann auch so die Zeit, wo dann echtes 3D, sag ich jetzt mal, groß geworden ist.
Richtig, ja genau.
Das da war dann tatsächlich 3D. Die Zeit, wo dann halt auch Rechner teilweise dann auch mal ein bisschen mehr Leistung hatten, auch von der CPU aus. Und irgendwann kamen dann natürlich auch noch diese ganzen Voodoo-Grafikkarten, die ersten Grafik-3D-Beschleuniger oder wie sie auch alle heißen mögen. Und die haben halt dafür gesorgt, dass man 3D viel stabiler darstellen kann, weil du halt wesentlich mehr Speicher hast, eine eigene Einheit an PC hast, die halt selbstständig sich um Grafik- und Shader-Sachen kümmert und die CPU halt entlastet. Das war halt wie so eine Waage, die halt dafür gesorgt hat, dass du pervers 3D zocken kannst zu der Zeit.
Ja.
Und das ist halt ziemlich nice.
Ja.
So ging es halt immer weiter bis heute.
Also wenn ich so dran denke, so an bei mir früher, ich hatte meine ersten Konsolenerfahrungen, was das angeht, bei Freunden zuerst, weil, wie gesagt, ich bin spät eingestiegen mit der GameCube, vergleichsweise spät.
Ja.
Und bei Freunden dann die PlayStation 1. Wenn ich dann so denke an so 2D Beat'em-Ups einfach, Streets of Rage und so Geschichten, ne? Sieht auch schon mega cool auch scrollbar, ne? Auch alles wunderbar, aber dann hast du das erste Mal Tekken gezockt. Das erste Mal diese 3D-Klumpen-Figuren. Nach heutigem Standard potthässlich.
Ja.
Also wirklich. Und ich sag ja bis heute, PlayStation hat wohl mit die gruseligsten Videos in Videospielen, die es überhaupt gibt.
PlayStation.
Ja, diese gerenderten Videos in den Games, ja, halt. Ja,
okay.
Die von Tekken 1. Alter, Nightmare Fuel. Das ist so scheiße creepy, Mann.
Nightmare Fuel.
Das ist so unheimlich, ey. Die sind so, so surreal und das ist wie, als hättest du jetzt eine Schaufensterpuppe hier in die Ecke gestellt. Und es ist einfach weird. Es sieht komisch aus. Es soll menschlich sein, aber
Scheiße.
Richtig creepy shit, Mann.
Ja, okay.
Aber trotzdem, damals hast du da gesessen, hast dieses Intro gesehen von diesem Spiel und du warst fertig.
Ja.
Du konntest nicht danach anfangen zu zocken. Du hast den Controller hingelegt und hast dich erstmal mit deinem Kumpel eine halbe Stunde lang einfach nur gefeiert, wie geil dieses Video ist. Und hast es noch fünfmal angeguckt und hast es dich zu Tode gefeiert. Und dann hast du irgendwann den Controller in die Hand genommen, drückst auf Two-Player und hast diesen Character-Select-Screen. Denkst du, oh mein Gott, es gibt mehr als drei? Was? What? Wer ist das denn? Scheiße, Mann, der hat einen Tigerkopf auf dem Kopf. Was ist denn los hier?
Was geht hier ab?
Du warst fertig einfach. Dein Wochenende war sowas von gerettet.
Absolut, ey. Geil.
Also so Momente hatten wir auf jeden Fall auch noch.
Ja.
Zum Glück, weißt du. So Sprünge hast du heutzutage kaum noch, finde ich. Also im Moment sind wir ja schon an einem Punkt, wo ich mir denke, ja, okay, mehr als Fotorealismus geht halt nicht mehr. Weißt du?
Ja, aber den haben wir noch längst nicht erreicht.
Das stimmt, aber die Grenze ist halt da. Und alles, was drüber hinausgeht, da hatten wir privat auch schon sehr oft drüber gesprochen, was VR angeht.
Ja, natürlich.
Das ist der nächste Schritt. Weil wenn du es grafisch...
Es macht auch wirtschaftlich Sinn, sage ich jetzt einfach mal, natürlich, wenn man es mal anders betrachtet. VR ist A, ein Hype.
Mhm.
Und B, musst du halt jedes Bild, was du renderst, zweimal rendern jetzt auf einmal. Wenn du wenn du jetzt auch noch zusätzlich eine gescheite Auflösung haben willst von 1080.
Klar, du willst 20, ja keinen 46, Scheiß dann sehen, ist ja logisch.
4K. Dann hast du halt das Problem, dass jetzt halt der geile Gaming-Rechner, den du vor 2 Jahren gekauft hast, dafür nicht mehr ganz so gut ausreicht.
Da kannst du es nicht mehr auf Ultra
zocken. Und dementsprechend hast du jetzt aber auch wieder den Ansporn an verschiedene Grafikchip-Hersteller, jetzt das ganze Game nochmal wieder abzusteppen.
Mhm.
Ja, inwiefern das auch dann möglich ist in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, man wird es nicht wissen. Ja, aber man sagt, dass sich die Entwicklung, also die Zeit einer bahnbrechenden Entwicklung, alle 4 oder 8 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe das mal in Ausbildung gelernt, exponentiell absinkt.
Okay.
Weißt du, weil du an deine physischen Grenzen halt irgendwann kommst, physischen und chemischen Grenzen kommst. Deswegen kannst du dann auch irgendwann jetzt, weißt du, du kannst nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine CPU, in der 6 Milliarden, glaube ich, oder 1 Milliarde, ich weiß es nicht mehr genau, Transistoren verbaut sind, also kleine, minimale kleine Bausteine, die 1 und 0 speichern können, so gesehen, in Registern. Du kannst die jetzt nicht einfach verdoppeln.
Richtig, das geht ja einfach nicht so.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
klar. Du kannst die rearrangen, ja, du kannst das ganze Konzept CPU umdrehen, umbauen.
Ja, ja.
Das heißt aber nicht, dass du auf einmal kleinere Transistoren irgendwo drauflöten kannst, ja.
Ja.
Und da wird's dann halt irgendwann zukünftig schwierig, wenn wir nicht andere Wege gehen, wie, wenn man es jetzt mal weiterspielt, auf Kristallen speichern, weil die halt unfassbar viel Speichervolumen haben und gleichzeitig auch ewig haltbar sind.
Richtig, ja.
Eine CD hält keine 400 Jahre aus, ohne mal einen Kratzer zu kriegen.
Ja, eben.
Ja, oder
vor allen Dingen reicht da ein Kratzer, ne? Das ist es ja.
Es reicht im Zweifel ein Kratzer, ja.
Eben.
Das ist es halt. Oder eine Diskette, Magnetfelder, tot, vorbei.
Ja, ja.
80% meiner Disketten, was vielleicht dann 10 sind oder so, die ich noch habe, die funktionieren 100% auch nicht mehr.
Natürlich nicht.
Allein wegen diesem, das Magnetfeld, das ist halt übel. Alles magnetisch gespeichert. Aber du weißt, was ich sagen will.
Ja,
du hast letzten Endes dann den Ansporn, immer weiterzumachen und jetzt im Prinzip diese 2 Bilder, die du auf den Augen hast, in 3D, die das 3D hergeben, halt dann genauso schön zu machen, wie du es auf dem PC mit einem Bildschirm hättest.
Genau, das ist der nächste
Step. Und so geht's halt weiter. Das ist für mich so diese Entwicklung, die weitergeht. Vom Gameplay und so weiter und von neuen Spielearten und so weiter, da mache ich überhaupt keine Sorgen.
Nee,
weil
überhaupt nicht.
Mit steigender Technik überhaupt hast du halt auch viel mehr Möglichkeiten. Motion, Sensoring.
Ja, das war ja auch schon ein Riesenstep.
Diese Head-AR-Scheiße, falls du die noch kennst, da kannst du dir so eine kleine LED oder sowas an die Mütze kleben und hast dann sowas wie eine Webcam, die halt nur Infrarot sieht und dadurch kannst du Head-Tracking in so Spielen wie Arma oder sowas machen.
Okay.
Ja, oder in Flugsimulatoren und so ein Kram.
Also
aber das ist alles entstanden aus Limitierungen, die man hatte.
Genau.
Weißt du? Und so geht's halt weiter. Im Prinzip ist das eigentlich die Definition davon, wie Computerspielewirtschaft weitergehen muss.
Ja, absolut.
So, weil anders, wie denn?
Da habe ich neulich ein cooles Interview gesehen mit Joseph Gordon-Levitt. Den Schauspieler mag ich sowieso sehr gerne.
Ja.
Finde den Dude einfach cool. Der hat in einem Interview gesagt, so, der wurde gefragt, so hier, was glaubst du, wie wird die das Medium Entertainment an sich einfach, wie wird das weitergehen? Wie wird, was wird die Zukunft zeigen? Und er hat einfach gesagt, so hier ganz ehrlich, ich glaube, dass die Zukunft an Storytelling im Videospielen liegt. Einfach durch, ist er auch auf VR eingegangen und der Typ hat ja auch irgendwie so 4 oder 5 Startup-Firmen.
Mhm.
Und hat dann auch gemeint, so VR ist einfach ein Faktor im Storytelling, den du sonst noch nie hattest, der einfach unfassbar ist, wenn du das richtig umsetzt. Ich meine, stell dir mal sowas vor, wie diese eine Folge von, die auf Netflix auch mal eine Zeit lang oder noch läuft, wo du Entscheidungen treffen kannst. Wo du in der Serie quasi dann unten 2 Buttons hast und du kannst sagen, der Charakter
macht jetzt das. Da gab es sogar früher DVDs von.
Ja, genau. Aber denk das jetzt mal in VR weiter, weißt du, sowas.
Heavy Rain in VR.
Alter, der
Shit. Das wäre schon cool.
Das wäre, also das
perfekt. Ich würde auch gerne mal mit einem
Junge
mal Jason hinterherhinken.
Sowas, Horror könnte ich da nicht spielen, auf gar keinen Fall. Ich kann Horror auch so schon nicht spielen.
Horror geht gut,
weil ich bin, also ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Ja. Ich kann Filme gucken, kein Problem. Ich kann die übelsten Snuff-Filme von mir aussehen. Ja, du bist
selber der Charakter, das ist der Unterschied.
Ich kann keine Horrorspiele spielen.
Für mich macht es so aus, ich finde das geil.
Ich kann es verstehen. Also ich kann den Nervenkitzel dahinter absolut auch vollziehen.
Aber um aufs Thema zurückzukommen, ich glaube in VR wäre ich da gefickt.
Boah, das auf jeden Fall. Stell dir mal vor, so Friday the 13th.
Das haben wir doch mal bei deinem alten Mitbewohner, haben wir das doch mal.
Richtig, der hatte PlayStation VR,
ja.
Und da haben wir das, ich weiß gar nicht mehr, was das für, wie der Titel hieß, aber das war so ein, quasi so ein Gangster-Simulator. Da hast du so einen typischen Gangster halt gespielt. Einen Bankraub hast du durchgezogen
mit der Verfolgungsjagd. Das war irgendwie so ein Bankraub, I don't know.
Genau.
Ich kann mich nur an die Verfolgungsjagd erinnern, weil die halt wirklich super nice war.
Im Auto.
Du saßt halt am Steuer,
Shit.
Und auf einmal geht dann so die Tür auf, weil das Schloss abgeschlossen worden ist oder so. Und auf einmal spürst du halt einfach diesen Speed, weil du halt 30 Zentimeter über der Autobahn mit 120 bist und so. Das war schon cool. Das war verdammt cool.
War auch mega nice.
Ja.
Also es hat auch schon echt viel Spaß gemacht, aber es ist halt im Moment so, dass ich es mir kaufen könnte und würde, ist es mir zu teuer und es gibt einfach noch zu wenig geile Sachen.
Es ist gar nicht mehr so teuer, glaube ich.
Nicht mehr so, also, das stimmt,
wenn du die Wahl hast zwischen einer Konsole und einer soliden VR-Lösung, kannst du die VR-Lösung nehmen.
Ja.
Wenn du natürlich die Specs für einen Rechner hast.
Richtig.
Auch das, ich sag mal so, es gibt auch, recommended ist nicht immer gleich, funktioniert nicht.
Ja.
Wenn drunter. Ja. Ist überhaupt nicht so, ja. Ich konnte mit meiner, ein Arbeitskollege von mir, der hatte mal so eine, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube, es war ein Oculus.
Mhm.
Und der hatte auch nur eine GTX 79 und es lief. Irgendwie lief es. Ja. Es war nicht schön, es war auch keine geile Auflösung, aber es lief.
Es war dann die gelbe Ampel von Computerbildspielen.
Ja. Ja. Aber wenn man auch VR mal eine Stufe zurückgeht oder anders geht, AR ist auch eine coole Sache. Wenn ich mir, AR, Augmented Reality.
Ach so, ja.
Sowas wie HoloLens von Microsoft.
Mhm.
So Sachen sind wirklich cool. Ich habe tatsächlich mal eine aufgehabt.
Wie ist das? Ist das so cool? Wie man sieht? Ist das Minority Report?
Ja, schon. Die sind richtig weit, was das angeht. Das macht richtig Bock. Du hast halt, für mich war es halt diese Möglichkeit, dass du liegst jetzt im Bett.
Mhm.
Und willst jetzt Netflix gucken.
Mhm.
Und hast jetzt aber keinen Fernseher oder keinen Bock auf den Fernseher. Du hast keinen Bock, deinen Kopf zu drehen zum Fernseher, okay?
Machen wir es so.
Wenn wir die Sci-Fi-Faulness mal auf 100 drehen.
Oh, Wall-E.
Du kannst im Prinzip an die Decke schauen
und
dir dein eigenes Netflix-Fenster so groß ziehen, wie du möchtest. Halt über die ganze Decke, wenn du möchtest, halt Netflix.
Die Vorstellung davon ist schon so cool.
Und das Ding ist halt, die können das so gut berechnen, weil die deinen Raum so geil abscannen, dass das halt wirklich da bleibt. Bis zu 95% genau, was halt richtig fett ist. Also es hat Spaß gemacht. Ich habe auch so ein Spiel gespielt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da konntest du so ein, irgendeine Wand konntest du da allein oder setten so, als das ist jetzt die Wand für Folgendes. Und zwar kamen dann so Risse durch die Wand. Also hast du wirklich gesehen. Bei T war das.
Ah.
Sein Bruder hat das Ding für die Arbeit.
Ja.
Wie auch immer. Auf jeden Fall. Und da kamen halt Risse durch die Wand und das ist so aufgebröckelt. Und dann hast du wirklich auch diesen tiefen Effekt. Ja, wenn du dann so von links nach rechts, vom linken Fuß auf den rechten Fuß gegangen bist, hast du wirklich diesen, okay, da ist jetzt echt ein Loch in meiner Wand. Ja, und das war nicht VR, okay, ist jetzt alles 3D, sondern das ist mein Raum.
Ja.
Und dann kamen da so kleine Sci-Fi-Drohnen raus, die konntest du dann abschießen und so.
Cool.
Das war geil.
Das ist geil. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem Typen, das fand ich auch ziemlich cool. Der hat seine eigene Wohnung quasi als 3D.
Das habe ich auch gesehen, das Video.
Voll cool.
Der hat es nachgebaut.
Genau, ne? Der hat seine eigene Wohnung nachgebaut, genauso, dass er halt mit
auch dem, nicht dagegen bumpt.
Das und war so sein weiter. Hintergedanke, dass er einfach ein VR-Spiel in seiner Wohnung spielen kann, ohne dass er die halbe Wohnung halt abräumt.
Das war so cool.
Die Idee dahinter, der hat sogar eine Vase, hat er sogar sich programmiert quasi, damit er sie halt nicht runterschmeißt.
Ja,
genial.
Ja. Ja, aber so geht's weiter. So geht's weiter.
Sowas finde ich so unfassbar cool.
Das ist cool.
Einfach, dass du dann Spiele irgendwann mal so personalisieren kannst, dass du einfach in deiner Wohnung sagst, okay, alles klar, weißt du was, ich spiele jetzt hier, keine Ahnung, Resident Evil, zack, drück mir einmal an die Brille am Kopf. Mirror.
Oh, das ist so Black Mirror-Shit einfach.
Ja,
da gab es eine Folge genau darüber.
Ja, und dann zack, bist du im Spiel in deiner Wohnung und machst halt, ey, das ist der Shit, Alter.
Ja. Wer es nicht kennt, Black Mirror, ganz klare Empfehlung.
Natürlich,
außer die letzte Staffel, die darf man sich nicht angucken, sonst ist alles kaputt.
Aber die erste Folge von der letzten Staffel war gut.
Welche war das?
Das war die mit dem Star Trek-Dingens.
Nein.
Nicht? War das nicht die letzte Staffel?
Die letzte Staffel hatte nur 3 Folgen, die waren alles am Scheiße.
Stimmt, das war
mit
das.
Mit Miley Cyrus und,
nee, das
dem fragwürdigen Beat'em-up. Ja.
Die Folge war interessant,
reden
aber
wir nicht
unglaublich
drüber.
Weird.
Absolut uninteressant.
Von Black Mirror war auch diese Netflix-Episode, wo du die Wahl treffen konntest. Bandersnatch hieß die, glaube ich. Wo du die Wahl hattest dann immer.
Ja, stimmt.
Wo du das dann weiterleiten. Mega cool.
Bandersnatch.
Ja, das war richtig cool.
Black Mirror Bandersnatch war das.
Das hat so Spaß gemacht. Das hat auch animiert, dass du es dann 3-4 Mal geguckt hast.
Ja.
War halt auch cool.
Ja. Ja, cool. Hast du, mit was hast du eigentlich, du hast gesagt, mit GameCube hast du angefangen, ne?
Das war mein Konsoleneinstieg.
Ja.
Also vorher hatte ich den Game Boy Pocket. Das war der erste nach dem originalen Gameboy, der halt einfach slimmer war und schöner in der Hand zu haben.
Ja.
Damit habe ich angefangen und dann kurz danach den Gameboy Color. Und damit ging es dann richtig los, weil Gameboy Color habe ich gesuchtet wie bekloppt.
Ja, bei mir war das so, die Story muss ich erzählen. Und zwar war beim P-Markt in O.
Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich.
Es war einer dieser Nachmittage, wo man sein Glück eigentlich noch gar nicht gerochen hat für den Tag. Und zwar war meine erste Konsole tatsächlich eine PS2. Da war ich sehr, sehr spät dran. Aber ich habe halt immer bei Freunden mitgezockt. Dementsprechend war das nicht so schlimm. Ich war auch einer der Kinder, die relativ früh einen Rechner hatten.
Mhm.
Wo natürlich auch nichts lief. Aber ich habe mir das halt immer so ein bisschen schön geredet und habe gesagt, in der Bücherei kann man sich auch Spiele ausleihen. Die laufen bei mir. Aber jetzt würde man drüber lachen, aber da lagen halt echt Banger teilweise.
Ja, klar.
Das waren so coole Sachen. Warlords Battlecry zum Beispiel, Rollercoaster Tycoon.
Oh, ja.
Bis heute einfach in meiner Top 5. Freelancer.
Ach du Scheiße.
So der ganze Kram halt einfach. Und da habe ich, und viele Point-and-Click-Adventures, muss man dazu sagen.
Ja.
Da wächst man einmal rein und nicht mehr raus oder man hasst es einmal und für immer.
Ich bin kein Point-and-Click-Mensch.
Ja, muss man auch nicht sein. Aber es gibt wirklich Point-and-Clicks, vor allem alte, die halt wirklich reinhauen.
Monkey Island.
Die gut sind. Monkey Island, Baphomets Fluch.
Was ist das mit dem
Broken Sword heißt es, glaube ich,
Tentacles, Return of the Tentacles oder sowas. Ich weiß nicht,
wie das heißt. I don't know, nee, keine Ahnung.
Ist auch so ein Klassiker.
Es gab aber wirklich gute.
Du warst bei deinem Glückstag.
Bevor ich abschweife.
Ja.
Danke dir. der Glückstag. Und zwar war ich mit meinem Vater unverhofft in einem Elektronikmarkt unserer Wahl. Und ich habe halt so rumgeguckt und keine Ahnung, natürlich hätte man Bock auf alles Mögliche, aber guck's mit dem Arsch erst gar nicht an, weil es halt surreal ist, sowas zu besitzen.
Richtig.
Und auf einmal kam dann mein Vater auf mich zu und hat gesagt, komm mal mit. Und ich komme so mit. Und er geht zu diesen Bundle Packs, zu diesen PS2 Bundle Packs mit 2 Controllern, 2 Spiele, die es da damals gab. PS2 Slim war das.
299 D-Mark.
Mach die Augen zu und stell's dir vor. Er nimmt diese PS2 am Henkel und trägt sie zur Kasse. Und er sagt zu mir, komm mal mit. Und ich denke mir so, oh mein Gott.
Ich werd schon ganz aufgeregt.
Ja. Ich bin gestorben in dem Moment innerlich. Ich habe mir auch echt gedacht, ey, bis ich im Auto bin, ist das nicht real gerade.
Ich träume.
Absolut nicht. Das ist
der bringt
ein Traum.
Die gleich zurück.
Das ist ein Traum. Und wenn ich jetzt auch nur einen Mucks mache, stellt er die wieder hin. Da war echt High Noon. Dann haben wir echt 3 Tage, habe ich mit meinem Vater dann Gran Turismo gezockt und so ein Scheiß. Das war richtig geil.
Mega cool.
Ja, dann früher natürlich Handheld-mäßig war ich halt noch mit dem Game Boy Color bedient.
Ja,
den habe ich dann zu Weihnachten bekommen.
Dito!
Erzähl mal deine Weihnachtsstory.
Ach, ja.
Das ist halt immer wieder schön zu hören.
Das war schönes Weihnachten. Da habe ich ja, hat Geschenke aufgemacht, ne? Oma, Opa, Tante, Onkel, alle waren so da. Und ich mache
halt, damals, als alles noch schön
damals, war. Damals, als alle noch gelebt haben. Das ist morbide. Also ich mache halt Geschenke auf, ne, und mache halt ein Geschenk auf und das war halt einfach ein Game Boy Color Spiel. Und zwar Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen.
Fett! Das hatte ich auch.
Und ich gucke dieses Spiel an und denke mir, oh mein Gott, wie geil! Aber ich habe doch gar keinen Game Boy Color, ich habe doch einen Game Boy Pocket.
Bummer.
Ja. Und mein Hirn damals dachte sich so, oh, das ist ja jetzt voll schade. Jetzt haben die mir ein Game Boy Color Spiel gekauft und wussten gar nicht, dass ich den Game Boy Color gar nicht habe.
Das haben die bestimmt nicht gerafft,
Quatsch. Weil ich habe damals schon gedacht, meine Eltern wissen sowas nicht, die sind dumm. Weißt du, das war halt so mein Gedanke. Das hat mir dann voll leid getan.
Das hat mich ja, ganz kurz, das hat mich ja schon aufgeregt, immer so zu keine Ahnung, wenn meine Mutter sagt, machst jetzt bitte den Bildschirm aus. Mama, es ist der PC, der läuft, nicht der Bildschirm. Oder meine Mutter hat immer PSP gesagt, anstatt PSP. Das hat mich schon aufgeregt. Was ist
PSP?
PSP. Also die Buchstaben so einzeln betont, aber für mich war das die PSP. Das hat mich schon aufgeregt. Das hat mich
schon getriggert, ne?
Ja.
Hat mich schon getriggert. Okay, ich mach so und denk so, oh nein, wie schade. Ja, ja. Jetzt voll verschwendet und ich kann es nicht spielen. Oh Mann, was eine Kacke. Noch ein Spiel aufgemacht. Noch ein Game Boy Color Spiel. Das war X-Men Mutant Academy.
Spätestens da hätte ich geheult.
Ich war kurz davor. Und ich guck schon meine Eltern an, weißt du, Tränen schon in den Augen, so richtig. Ja. Und ich mach das dritte Geschenk auf und es ist einfach der Game Boy Color.
Welche Farbe?
In Neongrün.
Geil. Ich hatte den Türkisen.
Ich reiß so links oben auf und sehe nur Game Boy und denk mir, oh nee, nicht. Und denk mir so, oh nee, nicht noch ein Spiel. Fick dich doch jetzt, ey. Es reicht. I'm dying, okay? Ich bin 9 und sterbe gerade innerlich. Was tut ihr mir an? Und mach's weiter auf und es ist nur Game Boy Color und dann sehe ich dieses wunderschöne grüne Ding mir entgegenstrahlen. Ich nur,
geil.
Mein heiliger Gral. Ich war dann für den Rest des Abends nicht mehr ansprechbar. Ich weiß nicht, ob ich was gegessen habe.
Ich auch nicht. Ich habe das Ding bei jeder Möglichkeit in meinem Leben mitgenommen.
Es ist faszinierend, wie krass da man als Kind abschalten kann.
Ja,
alles,
ja,
die Umwelt ist absolut. Einfach so egal und auf einmal ist es 22 Uhr und du denkst dir, holy shit, ich muss da 3 Stunden im Bett sein.
Es gab eine Zeit, hat meine Mutter an mir gezweifelt, weil ich teilweise die Mario, Super Mario Land.
Ja, oh,
also so das erste
geil.
Hatte ich. Und Ultima. Ultima hatte ich auch. Das ist so auch ein Ich weiß, RPG und so, aber Ultima war ein richtig krasses Gameboy-Spiel, okay. Auch, wo auch viele Spiele, also viel, es wurde, egal, Ultima halt. Alle, die Ultima kennen, wissen, Ultima ist geil.
Ja.
Auf jeden Fall so Spiele und da habe ich mir die Musik die ganze Zeit angehört. Ich hatte so billige Kopfhörer, kennst geil. Du die noch, mit diesem Filzscheiß oben drauf?
Ja,
diese alten Kack-Kopfhörer, die du irgendwie bei jeder Gelegenheit mitgeschmissen bekommen hast.
Nach 10 Minuten haben die Ohren geblutet. Nicht wegen der Qualität, nein, sondern nein. Wegen den Metalldrähten.
Ja. Nee, die meinte ich gar nicht, nur fürs Ohr. Aber
du meinst die mit diesen Umklemmhaken, oder was?
Ist egal, halt so mit so Filzscheiß, so ähnlich wie die über dem Kopf, ist egal. Hab mir quasi den Gameboy wie so ein Walkman in die Tasche gesteckt und hab dann diese Mario-Gedudelei reingezogen. Geil. Meine Mutter, jetzt hör doch mal auf damit, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht, du bist doch depp davon.
Die Mucke ist geil.
Ist geil, es pumpt.
Haben wir noch Peps?
Das war geil. Das habe ich immer gemacht, wenn es dann auf langen Autofahrten, wenn es dunkel wurde, weil ich hatte nicht dieses Zusatzmodul, das Licht beim Game Boy Color hast.
Natürlich.
Weil so wie die Sonne untergeht, hast du verloren.
Richtig. Bis, ja. Bis uns der Herr den Game Boy Advance SP geschenkt hat. Und ab da war die Welt wieder in Ordnung. Mit Hintergrundbeleuchtung. Und es ist einfach nur bis heute der beste Game Boy, der jemals rausgebracht wurde. Meiner Meinung
nach. Der klappbare, ne?
Der klappbare. Er ist nämlich handlich.
Hatte ich leider nie.
Den habe ich bis heute noch. Er ist handlich, er ist nicht unbequem wie der Mikro, wie der Game Boy Mikro. Du kannst normale Game Boy Spiele, Color und Advance abspielen. Was
das war
der
cool.
Mikro nicht
konnte
mehr konnte.
Der DS auch.
Richtig.
Ah nee, Quatsch, der DS konnte nur.
Nur Advance,
glaube ich. Nur Advance-Spiele konnte der, ja. Warum auch immer? Fand ich so dumm.
Naja, Abwärtskompatibilität ist halt super, aber halt auch nur bis zum bestimmten Maße.
Wenn ich mir überlege, was der DS für ein Wiederbespielwert hatte sozusagen.
Ja, der Wahnsinn.
Ey, wenn ich da die Color-Spiele, ich habe so viele Color-Spiele noch gehabt.
Ich habe immer noch
so viele. Ich habe die auch noch. Jeden Fall.
Ich habe sie neulich wieder gefunden. Ich habe sie in der Box. Müssen wir uns später mal.
Meine
angucken.
Freundin hat mir ihren DS geliehen. Da kann ich die drauf zocken.
Oh geil.
Ich glaube, da lief das. Die hat auch generell noch so alte, so Zoo Tycoon und so für den alten
Ach,
DS.
Du Scheiße,
das war so geil.
Ja, man. Hat's auch noch in Nintendox.
Ich glaube, das fliegt bei dir auch irgendwo rum. Aber das gebe ich mir nicht mehr.
Jeder Mensch, der einen DS besitzt, hat auch Nintendox.
Dackel oder Husky.
Fuck you, Alter. Beagle oder Golden Retriever.
Ja, nee, ich hatte Husky. Ich hatte Husky und einen Dackel.
Dackel sind cool.
Gott hab sie selig.
Die leben noch. Die leben noch, glaub mir. Die leben noch.
Ja, so viel zu Videospielen.
Ja. Ja, wir haben jetzt ziemlich viele Fakten, ziemlich viele persönliche Storys.
Einfach mal alles rausgehauen, was uns so eingefallen ist.
Ja, in dem Vakuum, was sich Hirn nennt.
In dem Vakuum, was sich Ozean nennt.
Der Druck wird immer stärker, wir gehen heute mal richtig tief.
Ja, ja, ich höre auch schon die Glocke im Hintergrund, wir gehen langsam wieder auf Tauchstation. So langsam wird's ernst, wir müssen ja die Aschenbecher anschneiden. Und würde sagen, uns, ja, dass wir uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
Absolut. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin. Einen schönen Tag.
Liken, abonnieren.
Liken, abonnieren, subscribe.
www.feierabendgold.de
5 Sterne. Top Ebayer.
Haut rein.
Tschö. Feierabendgold, Feierabendgold.